die Menschen haben jegliches Vertrauen verloren. Und ich, wo ich immer noch gesagt habe, ach ja, komm, und musste gucken und wie, ich habe auch kein Vertrauen, ganz ehrlich nicht. Man wird doch nur noch enttäuscht. Die sagen ja immer, diese Dinge wären besser, als jetzt sie kommuniziert werden, aber das glaube ich nicht. Also ich finde es verheerend und das wird jedes Jahr jetzt schlimmer. Also die Folgen der jetzigen Weichenstellungen auch, die diese Ampel jetzt trifft, das werden wir in den nächsten Jahren rasant spüren. Ich glaube schon im nächsten Jahr wirtschaftlich extrem.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Road to Glory. Mein heutiger Gast ist Sängerin, Schauspielerin und Kabarettistin. Sie war Ensemblemitglied in der Leipziger Pfeffermühle, in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und ist seit weit mehr als 20 Jahren mit ihren Live-Shows auf deutschen Bühnen unterwegs. Derzeit mit dem Programm Ist doch wahr. Aber auch im TV ist diese Frau regelmäßig zu sehen. So zum Beispiel bei Nur im Ersten oder in der SWR Spätschicht. Die Fans lieben sie aber auch für ihren erfolgreichen YouTube-Kanal Säuger TV oder für das Programm Im Auftrag ihrer Kanzlerin, in dem sie zwischen 2013 und 2017 als fiktive Soufflöse von Angela Merkel in Aktion trat. Wir sprechen über eine Cancel-Culture außer Rand und Band, tiefsitzende Selbstzweifel und Ängste, pöbelnde Zuschauer, abgebrochene Vorstellungen und die Frage, ob es inzwischen ein Makel ist, politisch rechts zu stehen. Simone Säuger hat mir verraten, welche Politiker sie für zumindest ein wenig vielversprechend hält, warum die aktuell so bewegten politischen Zeiten für Kabarettisten ganz besonders spannend sind, wie weh Kabarett heute noch tun darf, warum Olaf Scholz für sie eine Angela Merkel ohne Haare ist und wieso sie sich aufgrund der Dauerkrisen immer öfter müde und ausgelaugt fühlt. Hast du meinen Podcast bereits abonniert, dann freue ich mich riesig. Falls nicht, dann hole das doch bitte jetzt nach, damit du in Zukunft garantiert keine neue Folge mehr verpasst. Und jetzt wünsche ich dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Simone Säuger.
Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebel hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
Liebe Simone Säuger, herzlich willkommen bei Road
Danke
to Glory.
Danke für die Einladung.
Simone, du bist ja eine scharfe Beobachterin des täglichen Politzirkuses, Politwahnsinns. Wenn ich dich jetzt frage, welcher Politiker, welche Politikerin hat dich in den letzten Monaten mal positiv überrascht oder vielleicht sogar beeindruckt? Fällt dir da irgendein Name ein?
Also ich habe mal gedacht, der Lindemann, der hat jetzt so einen neuen Posten, ne? Der muss jetzt sozusagen den Laden so ein bisschen aufmischen. Dann hat der Merz sich ja geholt und ich dachte, der ist vielleicht jetzt der, vielleicht brennt er jetzt, der machte so den Eindruck, er schwitzt und brennt für die Sache und will da was umkrempeln und neu. Aber ich glaube, die können gar nicht mehr, als was passiert. Und auch da kommt, glaube ich, auch nicht viel Tolles. Also ich glaube, ich bin schon wieder enttäuscht.
Also keine Chance, es gibt niemanden auch aus der zweiten, dritten Reihe, wo du sagst, Mensch, da hätte vielleicht Potenzial und da könnte ich noch ein bisschen Hoffnung haben, dass die Ampel noch irgendwas rockt die nächsten zwei Jahre.
Man hofft ja auf den Pistorius und denkt ja vielleicht, wenn der den Kanzler austauscht oder sowas, aber das ist Quatsch, das glaube ich nicht. Also es ist eine ungünstige Konstellation, das Ganze, und das haut so nicht hin und die Menschen sind unglücklich. Sie haben natürlich viel geerbt von der Ära Merkel, das ist wohl wahr, haben auch schwierige Zeiten jetzt in der ganzen aktuellen Situation, aber es sind auch nicht die richtigen Leute, nee.
Nun bist du Kabarettistin und bist, wie gesagt, allein von Berufs wegen eine scharfe Beobachterin dessen, was passiert. Nun haben wir ja ein Feuerwerk an Pleiten, Pech und Pannen, an unfassbaren Geschichten. Ist da nicht wahnsinnig schwer für deine Programme und auch für deine, ja, ich glaube, wöchentliche YouTube-Sezierung der Woche, die richtigen Themen zu finden? Weil ich glaube, da muss man erstmal sortieren, weil so viel passiert.
Ja, die Taktzahl, das wird immer schneller, immer höher. Und wenn ich was mir vornehme, das könnte ich nächste Woche machen, ist schon wieder so viel passiert, dass es schon wieder fast altbacken klingt. Oder schon wieder überholt wurde. Also man muss, wenn man Kabarett heute macht, sehr kurzfristig zum Aktuellen bereit sein. Das geht rasant. Und sich die Themen rauszupicken, klar, das wiederholt sich aber interessanterweise auch. Also Wohnungsnot und Bildungswesen und Gesundheitswesen, das ist ja seit Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange ich denken kann, immer wieder sind das Problemfelder. Also
es dreht sich schon das Karussell und das sind viele Themen, die man, und täglich grüßt das Murmeltier, ja, sich immer wieder.
Aber die Fangemeinde wird immer größer, weil das so eine Sehnsucht ist, ne, nach einer, ich sag's immer, meine Selbsthilfegruppe, ne, um zu sagen, da fühle ich mich verstanden, da kann ich so reden, wie ich will, ohne dass ich nun gleich wieder verortet werde, was ja jetzt in der aktuellen Zeit so üblich ist, gleich immer einen zu verorten, sehr schnell. zu sagen, man kann alles sagen, aber man möchte ja nicht gerade in manchen Ecken stehen und dahin gebracht werden.
Vor allem, wenn man sich innerhalb eines gewissen Meinungskorridors äußert, dann ist alles erlaubt, aber wehe, man geht auch nur ein paar Millimeter nach links oder nach rechts.
Und das ist ganz, ein ganz großes Problem und ein Riesenberg, den wir da vor uns haben. Aber je schlechter die Zeiten politisch sind, glaube ich, im Moment ist es für mich dann, aber beruflich zumindest, nicht privat, aber beruflich ist es für mich vielleicht ganz gut und eine spannende Zeit. Und der Kreis schließt sich wieder zum Kabarett der DDR, wie ich angefangen habe, dass man ins Kabarett geht und sitzt an der Kante und sagt, was sagten die jetzt dazu? So war das. Das ist jetzt wieder so und nicht dieses bequem, ich habe ein Abo und ich guck mal, was die sagt. So. Das hat sich wieder ein bisschen verändert.
Wobei interessant ist, ich habe in einem älteren Interview mit dir gehört, da hast du erzählt, dass du ja in der Pfeffermühle warst, noch vor der Wende. Und da war es ja so, dass es gab Kabarett, aber es war ja von freigegeben. Es war im Grunde Theater, was du gespielt hast. Es war ja nicht dein eigenes Programm. Mhm. Es wurde natürlich erstmal durch drei Instanzen abgesegnet. Man konnte ein bisschen kritisch sein, aber auch nicht zu kritisch.
Ja. Ne? Das sollte auch die Messestadt Leipzig, der das war, zeigen. Guck mal, wir können über unsere kleinen Fehler und Schwächen selber lachen, aber die Grundfesten daran wird nicht gerüttelt. Ja. Und das kommt ja heute auch wieder so ein bisschen.
Leider Gottes. Aber ist es für dich auch manchmal ein Geschenk, dass du aufgrund deines Jobs auch den Wahnsinn, weil manchmal, ich kann mich nur schütteln lassen, man wird so zugemüllt mit diesen unfassbaren Nachrichten, dass du dann auch durch den Job da ein bisschen das auch katalysieren und weglachen kannst und das eben auch halt mit Humor verarbeitest.
Und mit den anderen teilen kann, an dem Abend aktuell. Und wenn mir irgendwas begegnet im Laufe des Tages, kann ich es gleich einbauen und versuchen, loszuwerden. Das tut gut, das ist eine Reinigung, das ist auch das Lachen gemeinsam mit den Menschen. Es gibt ja man kann weinen und schimpfen über den ganzen Kram oder man lacht mal über die Scheiße und das tut gut und verbindet die Menschen. Und das ist auch was ja Kabarett in den Anfängen oder auch besonders in der DDR ausgemacht hat, dass man weiß, man ist nicht alleine und man lässt das mal raus, weil sonst wirst du irre.
Ja, oder man hat eben einen Inner Circle, mit dem man sich auch austauschen kann. Aber auch das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Leider, Gesellschaft wird immer mehr gespalten. Selbst in Freundeskreisen kriegt man sich schon wegen Themen in die Haare, wo man sagt, Mensch, kann man nicht einfach mal anderer Meinung sein?
Ja.
Aber ein Thema für sich. Du bist nicht nur auf den deutschen Bühnen sehr erfolgreich. Auch bei YouTube wirst du immer mehr eine Influencerin, eine Kabarettistin-Influencerin mit deinem Solga TV. Und du hast schon mehr als 60.000 Abonnenten. Und gerade hast du die 100. Folge von Die Woche abgefrühstückt gefeiert. Ein großes Jubiläum. Und seit Mai 2021 frotzelst du fast jeden Sonntag über das Tagesgeschehen, über das Wochengeschehen in der Politik. Und du sagst es in deiner 100. Folge, muss ich ablesen, waren die Aussichten 2021 noch düster? Sind sie heute mindestens stockduster? Ich kann das Dauerfeuer an diesen schlechten News kaum noch verarbeiten, sag ich jetzt. Macht dir der Wahnsinn mit System auch manchmal schlechte Laune und Angst? Oder bist du da so Profi, dass du es einfach weglachen kannst und sagst, ich kann es eh nicht ändern. Ich kann es verarbeiten, ich kann es mit meinen Followern verarbeiten in dem Sinne, aber es ist halt so. Wir müssen das jetzt irgendwie erdulden.
Das ist wirklich eine Trennung zwischen der Privatperson, die sehr leidet und ich sehr traurig bin oder entsetzt bin, was das für Tendenzen annimmt. Das muss ich sagen. Und dann aber wieder, das ist der Job und da ist es einfach mit den Leuten zu lachen darüber. Das muss ich trennen, aber es tut mir sicher auch gut, wenn ich in so gruseligen Situationen immer irgendwas Humoristisches finde, dass das befreit, dass der Hals nicht anschwillt und dass man auch nicht eng wird. Und muss auch sagen, man muss selber aufpassen, das versuche ich auch immer, dass ich nicht selber in der Blase bin. Ne? Also, dass man auch selber nicht, sondern immer mal aufmacht und hinterfragt, ist das jetzt wirklich richtig? Und andere sagen, das ist da was dran oder nicht? Meistens habe ich trotzdem recht, aber
nein, aber es ist ein wichtiges Thema, gutes Thema mit den Blasen, weil das finde ich auch sehr besorgniserregend, dass wir uns immer mehr in so Echokammern bewegen, immer mehr in unseren eigenen Bubbles und wo man sich wohlfühlt, alle sind einer Meinung. Ne?
Und man sagt ja auch, also Kabarett, wir können immer alles sagen, jeder Meinungsfreiheit, das ist richtig, jetzt kommst du nicht in den Knast gleich. Aber wenn zum Beispiel diese Blase nicht zusammen ist, sondern wie vorgestern, hatte ich eine Veranstaltung, da sind vielleicht 100 Abonnenten dabei. Das sind Menschen, die haben sich jetzt nicht direkt für mich entschieden, die feiern ihr Abo ab. Und der Rest, das sind Zuschauer, die wegen mir kommen, hauptsächlich. Und dann habe ich auch böse Zurufe mal oder böse Briefe an den Veranstalter. Also sowas wie Frau Solga, das ist ja Öl ins Feuer gießen, wo die Demokratie gerade so bedroht ist. Und da müssen Sie als Veranstalter schon drauf achten, dass Sie da nicht so eine Feuerwerferin holen.
So
und dann denke ich, das ist dann gefährlich, weil das geht an die Existenz. Oder wenn ein Verlag nicht mehr den Autor verlegen will oder sowas, das ist eben nicht mehr, wieso, hier kann doch jeder sagen. Da geht's an die Existenz. Wenn andere bestimmen, dein Beruf endet dann hier. Und
das bin ich ganz bei dir. So. Und ich rede mit dir später noch über das Thema Cancel Culture, weil das finde ich ein sehr wichtiges und auch trauriges Thema. Aber nochmal, ich finde es auch gut, dass du sagst, natürlich muss man immer den Horizont erweitern. Und ich bin auch dabei, mich zu erwischen, dass ich denke, Mensch, Alex, geh aus deiner Bubble auch raus, weil ich auch manchmal dann immer diese Echokammern suche und mich eigentlich nur bestätigt fühlen möchte. Aber klar, es gibt auch andere Meinungen. Und ich finde das so wichtig, das miteinander reden und eben auch miteinander versuchen zu verstehen, was jetzt den anderen stört. Aber es muss möglich sein, verschiedene Meinungen zu haben. Das ist immer ganz wichtig, finde ich. Du bist seit mehr als 20 Jahren mit Soloprogrammen auf der Bühne unterwegs und du warst sehr erfolgreich auch als Soufflöse von unserer Ex-Kanzlerin Angela Merkel unterwegs und eine Politikerin, die, wie du es selbst sagst, mit einer unwahrscheinlich großen Weitsicht unterwegs war. Sie hat damals nämlich die Weichen gestellt, über die der Zug jetzt gegen die Wand gefahren wird. Das ist auch ein Zitat aus deiner 100. Folge. Im Rückblick mal gesehen, weil ja Angela Merkel auch für deine Karriere nicht ganz unwichtig war. Das war ja ein großer Erfolg, dieses Soloprogramm. Wie verheerend ist für dich im Rückblick ihr Vermächtnis? Weil Merkel wurde ja lange sehr glorifiziert und ach, das ist doch so eine tolle Kanzlerin. Wir werden die noch so vermissen, aber jetzt denke ich.
Nee, also wenn man aufarbeitet, hat sich schon viele wirklich Weichen gestellt, die uns jetzt an die Verzweiflung bringen. Und sie ist einfach, muss man sagen, rückblickend würde ich sagen, sie war in der falschen Partei. Die wollte wahrscheinlich auch nie in die CDU. Ich weiß auch nicht, was sie ihrem Vater noch auf dem Sterbebett da hat versprechen müssen oder man weiß das alles nicht, aber sie ist, letztlich hat sie sich in der CDU ja nie wohlgefühlt, so scheint es für mich. Und hat eigentlich dann ziemlich stur ihr Ding gemacht. Ich glaube schon, dass es eine sture Person ist. Sicher auch humoristisch, sagen ja viele, sie hätte sogar Humor oder sowas. Sie ist eine Person, was sehr beeindruckt hat, die nicht von Eitelkeit geprägt ist wie andere Politiker und sich nicht bereichern, wo irgendwie was hochploppt, wo man sagt, guck mal, da hat der und die. Oder Frau Baerbock benutzt die Flieger, weil mit sie eher zu Hause ist. Es ist bei ihr nie hochgekommen. Und ich glaube, auch so war sie gar nicht. Und das ist ja was, was sehr lobenswert ist und was ihr viel Pluspunkte gebracht hat. Und ist auch übrigens damals am 4. September zu sagen, wenn da diese Flüchtlinge da stehen an der Grenze und wir sind jetzt zeigen unser Gesicht und mit einem Antlitz da, das war ja hoch anständig. Bloß dann hat sie verpasst zu sagen, und jetzt müssen wir es bitte regeln, wie es gehen soll. Und ab dann ist alles eigentlich schiefgelaufen, finde ich. Also gerade in der Flüchtlingspolitik leider.
Ein Riesenthema, aber was ich generell eben auch schwierig fand, für mich war sie immer ein Fähnlein im Winde. Sie hat halt immer den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht. Sie hat verwaltet und sie hat sich nichts getraut, weil man weiß ja, wenn man was verändert, dann gibt es auch Gegenwind. Und sie wollte irgendwie immer die Kanzlerin der Herzen sein und es allen irgendwie so kuschelig, gemütlich.
Sie war nur bei den männlichen Kollegen ziemlich bissig. Das stimmt. Da hat sie aussortiert, was sie nicht wollte. Man kann sie ja immer schwer aus der Entfernung was sagen, weil man sie ja nicht wirklich kennt. So. Aber das, was übermittelt wird oder auch heute über unseren Kanzler Scholz, das ist ja, wie ich im Programm sage, Scholz ist ein Merkel ohne Haare. Das ist, sitzt das Amt genauso aus.
Schönes Bild. Aber du hast schon gesagt, natürlich sind es auch Altlasten, die Ampel jetzt so ein bisschen mitverarbeiten muss. Die Folgen von Corona, der ganzen Politik, die da, wo ich auch ein Thema für sich finde, aber da möchte ich gar nicht tief einsteigen, weil das auch wieder ein Tretminenfeld ist. Aber das liegt uns ja jetzt auch finanziell um die Ohren. Natürlich die Spätfolgen der Flüchtlingskrise, jetzt Ukraine-Krieg. Aber inwieweit kann sich denn die Ampel auf diese Spätlasten noch irgendwie berufen? Weil das wird immer gerne von SPD-Freundlich.
Ja, die aber dabei waren. Die also die tun immer ja, so, sag, als hätten die nicht mitregiert. Und das ist das Schlimme, ne? Also die Grünen muss man jetzt mal außen vor nehmen, genau. Aber die SPD darf da gar nichts sagen und Scholz schon mal gar nicht. Finanzminister und was weiß ich, also das gilt da in der Tat nicht. Klar muss jede Regierung, die kommt, das hört man aber bei jeder Regierung, die müssen die Altlasten, wir müssen erstmal aufräumen und so. Aber ganz ehrlich, das ist eine Regierung, die Menschen haben jegliches Vertrauen verloren und ich immer noch gesagt habe, ach ja, komm und musste gucken und wie, ich habe auch kein Vertrauen, ganz ehrlich nicht. Also es ist, man wird doch nur noch enttäuscht. Es gibt nichts, was ich jetzt, die sagen ja immer, diese Dinge wären besser, als jetzt sie kommuniziert werden, aber das glaube ich nicht. Das ist, also ich finde es verheerend und das wird jedes Jahr jetzt schlimmer. Also die Folgen der jetzigen Weichenstellungen auch, die diese Ampel jetzt trifft, das werden wir in den nächsten Jahren rasant spüren. Ich glaube schon im nächsten Jahr wirtschaftlich extrem.
Ja, was mich auch so umtreibt, ist, dass nochmal, wir haben schon über Diskurs gesprochen, über Auseinandersetzung und dass das für mich so ein Konglomerat aus der Politik, aber aus den Medien ist, die dann eben auch teilweise sehr mit Samthandschuhen immer noch die Ampel anfassen. Es gab jetzt mal so Gegenbewegungen, aber es ist tatsächlich auch bei mir das Gefühl dieser Hilflosigkeit, der Frustration und deswegen habe ich dich auch zu Beginn gefragt, gibt es denn irgendeinen, wo du sagst, ja, da habe ich ein bisschen Hoffnung.
Ich weiß es im Moment nicht.
Nee. Eigentlich traurig,
das ist,
ne?
Das ist ganz traurig. Und das ist ja auch das, warum die Leute nicht wissen, wen sie wählen sollen. Wo sollen sie denn ihre Hoffnung leiten? Oder wo sollen sie sagen, wenn das jetzt wäre? Es ist ja alles nur, wenn die Menschen bereit sind, die AfD zu wählen oder wie. Das ist ja nur der Strohhalm. Also schlimmer kann es ja bald nicht werden. Vielleicht passiert da was oder, ne? Das ist, man kann das ja nicht nur verteufeln. Es ist so einfach auch im Kabarett, jetzt immer da drauf zu hauen, ne? Und auf die Wähler. Man sagt ja immer, Kabarett soll nach oben treten. Ich sage immer, ich trete nach unten auf die Regierung. Das ist so simpel, so einfach, aber das erklärt ja nicht wirklich, warum Menschen die auch nicht alle Nazis oder doof sind. Ach, wirklich nicht.
Auf keinen Fall, nein, aber
und es sind auch keine Rassisten, weil die wenigsten, glaube ich, haben was dagegen, ob hier der Türke oder der Syrer steht an seiner Rasse, sondern es geht um Ungerechtigkeiten, um eine falsche Planung, um Fehlanreize, was weiß ich alles. Das ist ein großes Feld.
Ich habe es oft schon gesagt, die Politik hat halt viele, viele Jahre sehr viele Fehler gemacht und auch am Bürger vorbei regiert und so ein bisschen gutsherrenmäßig und ihr seid nur zu dumm, um diese glorreiche Politik zu verstehen. Und ich kann dazu auch immer nur wieder betonen, weil ich manchmal auch mich schon wie so ein alter konservativer Mann anhöre. Ich war viele Jahre in der SPD-Mitglied, aber ich bin dann ausgetreten, weil ich sage, sorry, ich kann diese Politik nicht mehr
vertreten. Die Wähler jetzt der AfD, das sind ja Wähler, die früher SPD gewählt haben. Ja, CDU gewählt
haben. Umtreiben muss. Ne?
Und, es ist so simpel, das zu verteilen, anstatt mal zu gucken, also nicht immer, wir müssen die AfD bekämpfen, höre ich jetzt immer. Nein, was müssen wir denn machen?
Damit die gar nicht gewählt werden.
So, und da hätte ich sie auch schon seit Jahren eigentlich, dann heißt es immer dieses blöde Wort, salonfähig machen und Wasser auf die Mühlen und der falschen Vorschub leisten, der falschen Seite, anstatt sie in die Talkshows immer schon zu holen, schon Gauland und wer da alles war, und sie konkret zu fragen, wie wollt ihr das finanzieren, was habt ihr im Wohnungsbau vor und da und da. Und dann werden die Wähler oder Zuschauer schon selber merken, ist das was ich glaube oder wo ich sage, das macht Sinn oder ich sage, das ist doch jetzt Quatsch oder da hat er doch gar keine Antwort. Das wäre doch eigentlich der viel bessere Weg.
Aber du hast gesagt, es gibt manchmal dann auch in Anführungsstrichen Hater, die dann sagen, Mensch, die Simone Solger ist mir viel zu kritisch und die befeuert ja noch diesen vergifteten Diskurs. Gibt es dann auch Leute, die ich allen Ernstes dann in AfD-näherischen Rücken wollen? Sagen, ja. Ja, das finde ich nämlich, da muss man ja auch schlucken. Also das ist so weit schon, sind wir gekommen, dass man dann gleich
AfD... Das wirklich noch nicht. Ne? Also ja. Es war auch bis jetzt mal, dass Türen knallten und die Leute gingen. Ich sag, warum? Du kannst ja auch still in der Pause gehen und sagen, das ist nicht meins. Ist doch nicht schlimm. Ne? Also ich bin mit allen Äußerungen auf dem Boden des Grundgesetzes. Ja. Ich rufe zu keiner Gewalt auf, zu keinem Hass auf, gar nichts. Und sie sind dann gegangen und mit Knall, um anderen zu zeigen, guck mal, ich habe hier eine Botschaft. Interessant, was passiert ist, und zwar jetzt vor ein paar Tagen. Da hatte ich eine Veranstaltung, da rief ein Zuschauer rein und AfD und irgendwas, was ich gar nicht verstehen konnte. Also aus der Masse zu mir, die ich alleine im Licht oben stehe und den noch nicht mal sehe und soll mich dann rechtfertigen. Hat er vielleicht erwartet, ich breche ab und sage, Entschuldigung, ich beleuchte mein Programm nochmal oder ich weiß nicht, was es sollte. Auf jeden Fall hat er ziemlich laut gemotzt. Und das Publikum, ungefähr 200 Leute, sind ihm nicht gefolgt, sondern machten Dann habe ich ihm ziemlich klar geantwortet und gesagt, er muss sich das nicht antun, er kann ja gehen, wenn es ihm nicht passt. Und er hörte gar nicht auf. Und dann habe ich ihm gesagt, wissen Sie, wir wollen eine bunte Gesellschaft, da müssen wir auch eine bunte Meinung schon mal aushalten.
Ja.
Und jetzt können Sie Ihren Herzschrittmacher synchronisieren und ich mache weiter. Und das war Riesenbeifall und sowas. Da bin ich halt die Domina auf der Bühne.
Da musst du auch mal, und
es gibt da keine Wellnessmassage. Ja. Und dann war er still, aber blieb. War ruhig bis zum Schluss. Und wie es der Zufall will, er schreibt mir eine Mail. Und zwar am nächsten Morgen um 8:30 und hat sich entschuldigt. Er war mit Familie und Frau und Freunden und die haben ihm wohl den Kopf gewaschen und gesagt, du hast das Programm, hast du nicht zugehört oder guck doch mal, was die da sagt. Und er hat sich entschuldigt, gesagt, ich hätte besser zuhören sollen und bis zum Ende auch. Ich muss mich da entschuldigen und das zurücknehmen und habe ganz schön Stress zu Hause. Fand ich großartig und ganz toll. Also, dass da sowas ist, dann ist es doch miteinander reden. Das ist doch, also würde ich in dem Ort wohnen, würde ich sogar sagen, wissen Sie was, wir treffen uns auf einen Kaffee. Weil das finde ich jetzt stark zu sagen, das ist nicht die Art, so geht es eben nicht.
Also, wie gesagt, ich bin großer Fan von eben auf dem Spruch sagen, was ist und Diskussion und auf Augenhöhe auch mal angeregt miteinander zu streiten oder zu diskutieren. Finde aber es ganz furchtbar mit dieser Cancel Culture und muss man irgendwie ausschließen und geht gar nicht. Natürlich gibt's Dinge, die sind nicht okay. Da muss man auch mal eine Grenze ziehen. Also wenn es wirklich dann rechtsradikal und extrem wird, dann brauchen wir, glaube ich, uns nicht eine Sekunde drüber nachzudenken. Aber es ist eben ganz fatal, wie das immer mehr kippt in der Gesellschaft.
Aber wer hat was davon? Warum wird das so gemacht? Wer hat einen Nutzen, ne? Oder mit Lenin? Ihn immer zu fragen, wem nützt das?
Und regiere. Ich weiß nicht, da gab es doch so einen Spruch.
Ja.
Simone, ich mache jetzt erstmal einen harten Cut, weil es geht noch nachher genug um Politik, aber ich möchte ja auch viel über dich erfahren. Es ist ja auch ein Personality, ein Boulevardesker-Talk, wo wir was über dich auch als Privatmensch erfahren. Kannst du dich noch daran erinnern, was du als kleines Mädchen werden wolltest, was du dein erster Impuls war? Ich glaube, Kabarettistin war sicherlich nicht irgendwie mit 6 Jahren.
Auch nicht Theater, gar nichts. Also ich wusste es nicht. Und als ich dann in dem Alter war mit 16, 17 oder so und es wurde, das muss man irgendwie nach der Schule was anfangen. Ich habe es nicht gewusst, wirklich nicht. Ich weiß, dass ich das nie wusste. Okay. Ich wusste, meine Eltern sind Schauspieler, also meine ganze Familie, alle waren Schauspieler. Ja. Ich wollte das nicht. Ich fand das albern, affig, peinlich, auf einer Bühne zu stehen. Ich war eher ein sehr stilles Kind, okay, eher verklemmt oft auch, ja? Habe viel zugehört und sie sagte immer, die Oma, du steh doch auf und spiel mal, du musst doch hier nicht sitzen. Ich will zuhören, ich habe es geliebt zuzuhören, ne? Mhm. Und fand es ziemlich affig. Und dann sagte mein Vater mal, es ist dann um die Schaubühne, bewirb dich mal da. Und dann habe ich das gemacht und du würdest ja nicht mal die Prüfung bestehen. Du weißt ja gar nicht, was du willst.
Also es war, hat sich wie so ein roter Faden durch deine Kindheit und Jugend gezogen, dass du so ein bisschen rummeanderst.
Und dann habe ich gesagt, dann mache ich die Prüfung und habe sie auch bestanden. Und da wurden von 800 Mädchen 4 ausgesucht und dann noch Jungs für die Schauspielschule. Und dann hatte ich gesagt, ja, machen will ich das eigentlich nicht. Und die Lust kam wirklich erst mit dem Erfolg und Zuspruch beim Studium. Vorher habe ich gesagt, ich weiß ja sonst nicht, was ich machen soll. Bin dann Buchhändler geworden für 2 Jahre. Das war Voraussetzung,
um dieses Studium anzunehmen. Hast du auch fertig gemacht, diese Ausbildung?
Ja, ja. Bedingung war Abitur oder eine Berufsausbildung. Während Abitur ja nur einer von 26 in der Klasse machen durfte. Da konnte man nicht jeder, der Abitur machen wollte, Abitur machen. Das war in der DDR nicht so. Mhm. Sondern für die Statistik möglichst ein Arbeiterkind, vielleicht noch ein Genossenkind. Mhm. Und ich hatte 1,1 Durchschnitt oder 1,2, war Abitur nicht dran zu denken. Und so war ich Buchhändlerin.
Aber du hast ja gesagt, das ging dann erstmal mit der Schauspielerei los. Es gab dann ja so eine Weichenstellung. Ich habe auch gelesen und auch gehört, dass du Uschi Glas sogar einen Korb gegeben hast. Also es war ja so, dass du da auch schon eine Rolle in einer Serie bekommen hast. Du hast so schon sogar zugesagt und hast dich dann aber doch fürs Kabarett entschieden, weil die Münchner Lach- und Schießgesellschaft angefangen
hat. Also ich habe ja vorher in der Pfeffermühle
das, genau, das war ja vorher schon.
Habe ich angefangen, ja, dann erbeten, ob ich dort vorsprechen darf, falls sie mal jemanden brauchen. Weil das fand ich toll. Dieses Kabarett, da war eine kleine Band mit 3 Musikern, Live-Musik, eine Frau, 3 Männer, immer voll, witzig, die haben gesungen und toll. Ich fand die Atmosphäre sensationell, viel schöner als Theater. Und dann sagten natürlich viele Regisseure, wie kann man als Schauspielerin, als Junges, man muss die Luise spielen wollen und alles, wie kann man zum Kabarett gehen? Und war wirklich die Jüngste, die zum Kabarett gegangen ist, freiwillig, weil ich einfach Bock drauf hatte.
Aber da war dann ja doch tatsächlich dann Feuer da, ne? Weil du sagst, du hast jahrelang
und das habe ich gern gemacht.
Das hat dich angefickt.
Ich war aber nicht schreibend, sondern ich war wirklich Darstellerin, aber ich habe diese Form sehr, sehr geliebt. Und dann bin ich der Liebe wegen weggezogen nach Mainz und hatte keinen Job mehr. Und dann kam das Angebot mit Uschi Glas. Und dann kam am selben Tag der Anruf, ob ich mit der zur Lach- und Schießgesellschaft nach München gehen will. Und dann habe ich mich dann doch für das Kabarett entschieden.
Aber es war nicht so leicht. Also du hattest schon mündlich zugesagt bei Uschi Glas.
Ich glaube, ich habe das dann wieder ganz sehr schnell, aber rückgängig gemacht. Und der wollte mir dann auch noch eine Strafe aufbrummen, diese Agentur. Und hieß manchmal so, ist. Ich glaube, so war das, ja. Aber ich bin dann
du hast
nach
ja
München
bereut,
gegangen.
Ne? Das war ja auch eine sehr spannende Zeit, glaube ich. Aber das ist natürlich auch, was mich sehr interessiert, weil das ist eine Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, war es noch nicht so mit MeToo und super Frauenpower. Natürlich gab es auch damals schon selbstbewusste junge Frauen wie dich, aber ich glaube, in so einem Haifischbecken mit Dieter Hildebrandt und diesen ganzen Alpha-Kabarettisten, das war schon nicht immer leicht, ne, oder?
Ich hatte solche Angst. Ich hatte vor dem ersten Tag solche Angst, dass ich mich wirklich beim Griechen mit 3-4 Uso wirklich zugekippt habe und an der Tankstelle noch eine kleine Flasche Jägermeister gekauft habe. Ich weiß es noch. Und in Holzkirchen bei München hatte ich ein Hotel und bin am nächsten Morgen dann zur ersten Probe gefahren und ich war fertig mit der. Ich dachte, das bist du irre.
Angst vor der eigenen Courage.
Ja, ich bin ein Angsthase. Ich bin privat oft ein Angsthase. Also wenn gesagt wird, du kannst zur Lach- und zum ersten Scheibenwischer gehen mit so Hildebrand in Sendung, hat mein Kollege gesagt, wow, und ich, ach du Scheiße. Weil bei mir sofort die Angst war, schaffe ich das? Ja. Das ist, ich zweifle viel.
Ist das denn vielleicht auch für dich dann so eine Art Ansporn? Weil ich glaube, so Lampenfieber brauchen wir alle. Also ich bin auch vor jedem Interview erstmal angespannt und dann ergibt sich das ja auch im Rahmen des Gesprächs, wenn man sich dann immer weiter bewegt. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Ne? Aber wenn es natürlich ganz heftig wird und man dann schon Angst hat?
Ja, man muss das dann lösen. Man muss als Angsthase dann drüber springen und dann durch und sagen, es gab mal ein schöne Aufgabenstellung der Schauspielschule. Ich erzähle das deshalb, weil das so eine Lebensschule war. Und zwar hat der Professor gesagt vor dieser Klasse, wir machen Folgendes. Simone steht hier und 4 Jungs stehen da. Und sie ist das Schaf und das sind die Wölfe. Und du rennst und musst es an die andere Wand. Und durch Abschlagen bist du dann vernichtet oder nicht. Und dann haben wir das gemacht. Natürlich haben mich 4 Kerle allemal abgeschlagen. Bin wie eine Dumme hin und her gerannt. Dachte, was will der mit diesem bekloppten Spiel? Und habe aber nicht aufgehört. Dann hat er gesagt, so. Sie hat nicht aufgehört, sie hat das durchgezogen, obwohl es eigentlich ziemlich sinnlos war. Sie hat sich durchgebissen und hat es immer noch versucht. Und das ist eigentlich eine simple, eine affige Erklärung. Aber letztlich denke ich ganz oft im Leben an diese Sache und dachte, auch wenn es schlimm ist, auch wenn man vor Zuschauern steht abends und merkt, oh, das läuft nicht, das kommt nicht an, irgendwas ist oder irgendwas kommen Hindernisse, einfach drin zu bleiben und nicht aufzugeben, einfach zu sagen, ich mache das weiter. Das ist, das muss man üben, das tut weh. Ich habe nur einmal abgebrochen in Berlin.
Kannst du dich noch erinnern?
Ja, das ist gar nicht so lange her. Okay. Da sind Frauen der SPD in Berlin-Neukölln bei einer Galafasche aufgesprungen und haben mich beschimpft. Und dann habe ich gedacht, ich bin hier falsch. Nicht ich bin falsch, aber ich glaube, ich bin hier falsch. Und dann habe ich gesagt, soll ich dann noch weitermachen? Und dann haben die geklatscht und da wusste ich nicht, heißt das ja oder heißt das nein? Ich habe auch blöd gefragt, soll ich weitermachen oder gehen? Und dann haben die geklatscht, da wusste ich nicht, was meinen die? Und dann habe ich es abgebrochen.
Aber das gehört ja auch, da muss man dann ja auch so. Eier haben, ne? Weil ja. Das ist ja, hat ja, ja auch Konsequenzen.
Und dann sitzt man im Hotelzimmer dann alleine und denkt, ja. Was ist denn jetzt? Und wie fühlt sich ja nicht wohl
nein,
eigentlich, ne?
Klar. Aber heftig. Ja. Nochmal zum Thema Platzhirschen. War es denn manchmal auch ein Kampf? Du sagst, du warst sehr aufgeregt, aber musstest du dir natürlich erstmal das
alles
erarbeiten
war
oder
gut.
War alles super?
War alles gut.
Weil du, ich habe gelesen, dass viele Frauen das immer nur ein Jahr ausgehalten haben. Du warst
ja,
fünf
das sind
Jahre
vielleicht
dabei.
Auch andere Dinge da, ja. Probleme gewesen, ja. Weiß ich nicht. Aber eigentlich war es alles gut. Die waren sehr, sehr nett zu mir und Schön. Ich hatte eine super Stellung und ich wurde auf ein Tablett gehoben und alles wurde schön. Ich kann nichts Negatives da sagen. Schön. War eine ganz wichtige, tolle Zeit und ich dachte, ohne Lach- und Schießgesellschaft, dann hört mein Leben auf. Also ich dachte, das werde ich immer machen. Ich werde hier nie weggehen. Das ist es jetzt.
Also auch eine tolle Schule, auch natürlich für die Karriere, die du jetzt weiter hingelegt hast. Nun hast du schon einen Tiefpunkt erzählt, dass du leider abbrechen musstest, weil es einfach zu heftig war bei dieser Vorführung mit den SPD-Frauen, die dich dann beschimpft haben. Was war denn bisher, ich kann mir vorstellen, du hast schon viele Highlights und tolle Momente gehabt. Hast du irgendeine Solo-Programm-Erfahrung, irgendwas oder vielleicht auch ein Auftritt im Fernsehen, den du im Herzen trägst, du sagst, das war richtig toll, da habe ich meinen Job ganz besonders geliebt.
Ja, ganz oft, es gibt Lieblingsbühnen und es gibt, da ist es so warmherzig, das ist so, das gehört unbedingt Berlin dazu. Theater der Wühlmäuse, eines meiner Lieblingshäuser, ein ganz toll geführtes Haus. Die Menschen, ich trete auf und die sind da. Ich kann es nicht erklären, warum. Es ist so warm. Es sind für mich Erlebnisse. Das ist nicht ein Arbeiten, das sind Erlebnisse. Auch Stuttgart gehört dazu. Und eigentlich jetzt zunehmend Theater. Also ich stelle fest, wie ich schon sagte, aufgrund der schwierigen politischen Lage und dem, was ich jetzt wie so eine Nische erfülle vielleicht auch, dass Menschen sagen, das ist nicht zu grob. Wenn ich drin sitze, habe ich nicht das Gefühl, das ist sehr rechts oder AfD oder wie auch immer, sondern ich fühle mich aber verstanden. Das ist ganz ausgewogen, auch nach allen Seiten ausgeteilt. Seitdem das so ist, glaube ich, habe ich sehr viel schöne Abende. Ich kann jetzt gar nicht den Highlight-Abend, aber eigentlich diese Live-Auftritte, nicht Fernsehsachen, die Live-Auftritte, das sind die schönsten Abende. Und für mich, wenn es richtig so läuft, Entspannung.
Klar.
Das ist Tiefenentspannung für mich.
Wobei ich das ja auch dazu sagen muss, es ist schön, wenn man sich wohlfühlt und wenn irgendwie auch das Publikum auf einer Wellenlänge ist, aber so ein bisschen Reibung gehört ja auch dazu und das ist ja auch ein Kompliment, dass du eben nicht allen das Recht machst, muss man ja auch mal sagen. Nee, also nee. Wenn jetzt alle sagen, ach, die ist ja lieb und kuschelig, dann hast du ja irgendwas falsch gemacht, weil Kabarett muss ja auch mal stechen
und
wehtun.
Ja, und das
ne?
muss, das soll wehtun. Ja. Jeder, der aber dann meckert, sagt, ja, Kabarett soll wehtun, aber, ne? aber dann ne, fangen aber, sie an, aber
die
nicht.
Die Grenze darf nicht
ja, die darf nicht und was, und das alles, was nicht links ist, ist rechts und das ist das Thema, ja.
Wie viel Frust und Enttäuschung musstest du denn auf dem Weg zu ja, dem, was du heute darstellst, hinlegen? Weil es hört sich jetzt für mich sehr geschmeidig an. Du hast schnell dann eben auch bei der Pfeffermühle dich da eingegroovt. Dann ging das ja auch relativ geschmeidig dann mit der Münchner Lach- und Schießgesellschaft.
Ja, also mir sind Dinge beruflich auf dem Weg sehr zugefallen. Ja. Das muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt nie oft, außer bei der Pfeffermühle, wo ich mich beworben habe, musste ich mich nie bewerben. Mir sind Dinge wirklich sehr zugefallen. Und die Lach- und Schießgesellschaft hat auch großartig es mir ermöglicht, mein erstes Solo-Programm zu machen, in deren Produktion, okay, um mich auf Tour zu schicken, werde ich nie vergessen. Das war ganz toll. Die haben mir den Weg geebnet für das, was ich heute mache, ohne Frage.
Aber eine Phase mit Kämpfen oder gab es?
Ja, also als ich freiwillig gesagt habe, ich gehe von der Pfeffermühle weg und hatte nichts anderes, das war schon. Und ich hatte nicht an den großen Weichen, das war sehr geschmeidig. Ich hatte oft mit mir so gehadert. Wenn man nach dem ersten Solo-Programm, ich gedacht, das mache ich nie wieder, das ist fürchterlich. Mir gefällt das selber nicht. Das ist anders geworden, als ich wollte. Ich mache das nicht wieder.
Selbstzweifel dann aber.
Wenn man mal einen Blackout hatte, ne, auch das ist heftig. Also wenn man wirklich einen Blackout hat und das hat Angst, das passiert wieder, ne? Oder das, also denk mal, hoffentlich bin ich nicht schon Anfänger von Demenz oder was weiß ich, sowas, es geht einem durch. Also das sind ganz schlimme Momente, die eine Wunde schaffen in einem.
Ja, glaube ich. Aber da muss ich jetzt ganz naiv nachfragen, gibt es da nicht so einen Backup-Plan, gerade auf einer Live-Bühne, weil das ist ja eine große Kunst, so ein Programm da auch jeden Abend zu performen oder zumindest alle paar Abende. Das ist ja auch ein Art Theaterstück. Natürlich improvisierst du auch sehr, aber man muss ja viel auch im Kopf haben. Ja. Hast du da so ein paar Stichworte, wie ich hier meine Karten mit den Fragen habe, wo ich auch mal raufgucke, oder gibt es dann doch einen Teleprompter, wo man sich mal langhangeln kann, weil sonst mit Blackout hört sich natürlich fatal an. Das ist
also ich habe den Text in meiner Tasche dabei. dabei, für alle Fälle. Kurz nach der Premiere, die ersten 4-5 Abende, muss ich da auch ein paar Mal reingucken, gebe ich zu. Das ist auch die hohe Nervosität dann, ne? Und wenn ich natürlich aktuell werde, tagesaktueller, was gestern war oder heute, und ich will es abends ausprobieren, das schreibe ich mir in Stichworten auf den Tisch und kann wenigstens mal hingucken. Das sind aber die tagesaktuellen Dinge. Da ist vielleicht eine schöne Formulierung, und Humor hat viel mit Musikalität zu tun. Dann sagen viele, wenn du stecken bleibst, dann formulier doch den Sinn und du musst es anders sagen, aber dann ist der Witz nicht so. Es ist einfach eine Melodie, und wenn das Wort am Ende steht, gibt's einen Lacher, und wenn das Wort in der Mitte steht, derselbe Sinn ist dann eben nicht. Man kann das nicht plötzlich anders formulieren und das ist dann genauso witzig. Das ist, nee, ist ein Rhythmus.
Und manchmal spricht dann ja auch wirklich dein Herz, und dann, das ist so ein Impuls. Ne? Du hast dann zwar ein Textkorsett, aber es wird dann wahrscheinlich auch improvisiert und auch mal anders. Ne?
Ja, also weil, wenn ich eine Geschichte erzähle, da kann ich andere Worte nehmen, aber wenn es auf zur Pointe geht, das muss sitzen und da kann ich nicht irgendwas anderes machen. Aber dieses Blackout-Gefühl ist, also ich weiß nicht, mich stresst das total.
Kann ich verstehen, also Blackout ist was ich niemandem wünsche, also das ist ja, deswegen frage ich eben nach diesem Backup-Plan, aber das ist interessant, dass es das bei dir dann außer diesen Zetteln nicht gibt, weil manchmal ist ja wirklich mit Teleprompter, ne? Und das dann
im Fernsehen alles, oder sowas. Ja. Es ist oft so, aber ich hatte mal ein Fernsehdings, das ist schon lange her, ohne Prompter oder was, das war eine sehr kurzfristig geschriebene Nummer und ich kam bei der Probe nicht weiter und musste das abbrechen. Und das war, ich war so erschrocken über mich selbst, dass das nicht ging. Ich habe mich so aufgeregt, dass der Arzt kommen musste zu Hause und ich konnte das nicht machen. Und dann hat man auch gesehen, wie viele Kollegen, die dabei waren, das nachvollziehen können oder wo sie sagen, die taugt nichts oder versagt oder so.
Ja, aber es ist hohe Kunst und man muss dann auch auf den Punkt performen. Ist es das, was dich vielleicht an deinem Job auch nervt oder aufreibt? Weil jeder, ich glaube, wir beide können sagen, wir haben einen Job, der uns sehr viel Freude macht, aber es gibt ja auch Schattenseiten. Was sind denn für dich so die nervigen Seiten deines
Berufs? Die nervigen Sachen sind, das Buch zu lernen. Also wenn das dann mal fertig geschrieben ist, muss ich, sag mal, 4 Wochen mich zurückziehen und den ganzen Kram auswendig lernen. Und je freier ich dann bin in der Beherrschung von dem Material, kann ich dann wieder raus und improvisieren und lockerer werden. Und dieses Lernen ist eine Arbeit, wie stelle ich mir vor beim Pianist die Fingerübung. Das macht keinen Spaß. Das ist brutal.
Ja, das ist einfach
raus. Sich so zu disziplinieren, dann trinke ich keinen Alkohol mehr, dann gehe ich nicht mehr aus, dann bleibe ich im Schlafanzug früh sitzen, bis abends in derselben Joppe sitze und versuche es. Ich lerne auch abends besser als vormittags, muss ich auch sagen. Aber es ist so eine Fleißarbeit, so eine nervige, also das ist das ekligste an meinem Beruf. Da denke ich immer, es müsste so einen Chip geben, den man sich so reinschießt. Und dann genau, ist, aber dann wird es ja jeder können. Dann.
Ja, ist klar. Ja so. Aber ich kann das gut nachvollziehen. Wann hast du denn am meisten über deinen Job gelernt oder dich da am meisten weiterentwickelt? Weil ich nochmal, ich glaube, dass die Münchner Lach- und Schießgesellschaft eine tolle Schule war, aber gab es noch irgendwas anderes oder irgendeinen Auftritt, wo du sagst, ja, das war nochmal eine richtig gute Schule, da bin ich auch mal über mich selbst nochmal hinausgewachsen, habe da einfach wahnsinnig viel noch auch an innerer Stärke gewonnen, weil man muss ja auch mit dem Publikum irgendwie interagieren, man muss damit klarkommen.
Damit habe ich mal angefangen, Krawallos das zu provozieren. Zu provozieren und mal Fragen zu stellen an die Leute, um dass sie was rufen und dass ich dann lerne, darauf einzugehen. Dann habe ich mir angewöhnt, als Zugabe quasi zu sagen, stellen Sie Fragen, haben Sie eine Frage an mich? Fragen Sie doch jetzt. Und dann fragen die was. Und dann bin ich sprintfähig, kann ich da witzig drauf antworten, um das zu trainieren. Das muss man trainieren. An der lebenden Masse kann man nicht
kalte Wasser springen, ne?
Zu Hause machen. Und dann, da ist so ein Punkt passiert, dass ich auch während des Programmes den Text wie so eine Stricknadel beim Zöpfestricken beiseite lege, weiter stricke und die dann wiederhole, so. Das, sich dann als Kabarettistin zu verstehen. Dann ist man eben nicht die Schauspielerin, sondern auch die Kabarettistin, die spontan das Gefühl den Zuschauern gibt, der Abend ist heute exklusiv für euch. Das ist jetzt nicht nur abgespult mein Programm, so wie ich es jeden Abend mache, sondern es ist nur für euch. Mit aktuellem was eingebaut hier im Ort oder mit den Zuschauern, die da sind oder. Und nun nehme ich auch manchmal Zuschauer ran, aber nie so, dass es für sie peinlich werden könnte. Und am Ende bedanke ich mich auch bei den Menschen, solchen tiefes in die Augen gucken, dass sie einfach sich zur Verfügung gestellt haben. Ich würde nie jemand auf die Bühne holen oder zu einer Frage animieren und das, ich mag sowas absolut nicht. Ja. Allen geht's gut, aber es soll ein Abend nur für heute sein mit den Menschen und das ist dann noch lockerer und freier über der Materie, über dem Programm stehen. Das ist schön. Wenn das gelingt, toll.
Und da sagst du auch, da ziehst du am meisten dann auch wieder an Learning raus, ne?
Also, ja, sehr.
Dass du einfach da dich das noch stärker macht für vielleicht Stolpersteine, die bei anderen.
Irgendwie so ein Zuruf jetzt vor ein paar Tagen. Damit kann ich dann umgehen, dass mich das nicht mehr umhaut oder so.
Simone, zurück zur Politik. Wir haben schon mal über die Debattenkultur kurz gesprochen. Eigentlich hast du die Frage auch schon beantwortet, aber lass uns da doch nochmal eintauchen. Der Zustand der Debattenkultur Ende Januar 2024. Was sagst du?
Es driftet immer weiter auseinander. Also wir sagen uns schon seit Monaten, wir müssen miteinander reden und kein Hass und Hetze. Und dann passiert aber trotzdem genau das. Also jetzt die Demos, die stattfinden zum Beispiel. Da sind viel Plakate auch, kein Hass und Hetze und sowas. Und dann steht wieder daneben Hass auf die AfD oder auf irgendwas.
Ja, der Spruch so ganz Hamburg, hasst die AfD.
Ja, das widerspricht, das ist alles so, hört doch auf mit diesem Hass.
Es wird zu hoch gekeschert, ne? Und ich merke das auch in meinem Freundeskreis, viele waren auch auf den Demos. Und ich will da auch gar nicht mich dazu sehr aus dem Fenster lehnen. Ich kann es auch verstehen, dass das mehr, weil wir alle sind gegen Rechtsradikalismus. Wir sind alle gegen Nazi-Gedankentum, das ist doch klar. Und das, finde ich, ist eine Selbstverständlichkeit. Deswegen sage ich nicht, dass ich es doof finde, dass da jetzt 100.000 auf die Straße gehen allein in Hamburg. Aber mir ist es auch, ich finde es schade, weil es lenkt eben wirklich davon ab, dass man sagen muss, liebe Ampel, macht eure Hausaufgaben.
Ja, die sind wieder dann, fein raus.
Dann
ne?
wählen halt abgelenkt. Nicht so viele die Leute die AfD. Ja. Macht doch einfach mal eine andere
Politik. Das ist schön abgelenkt jetzt und trifft dann nicht mehr. Also ich glaube, diese Bauernproteste waren denn unheimlich und wahrscheinlich kam das so dick, dass die sagten, jetzt müssen wir irgendwas machen und holen mal was aus der Schublade, was ein bisschen ausbremst.
Aber klar, ich meine, du hast da auch keine Kristallkugel, aber wie kann man versuchen, das zu ändern? Weil ich bin ganz bei dir. Es ist so schwer, selbst im Freundeskreis, selbst in der Familie ist ja immer mehr ein Riss und man kommt sich über so viele Dinge in die Haare und sagt, Leute, trotzdem müssen wir doch in der Lage sein, uns danach wieder in den Arm zu nehmen und zu sagen, ne, wir kommen nicht auf einen gemeinsamen Nenner, aber lass uns doch nicht dann die Köpfe einhauen, verbal. Und meinst du, das wird es so verfahren, weil es eben auch leider von den Medien auch befeuert wird und so eine Spaltung?
Muss ich leider sagen. Also es ist jetzt nichts, was befriedet da. Nee, ich weiß nicht, ob das in der Masse, also mit sicher intelligenten Menschen, die können sich an den Tisch trotzdem setzen und miteinander reden und sagen, du bist der Meinung und ich so. Mhm. Aber sag mal, in der ganzen breiten Masse habe ich eher Angst, dass das nicht so einfach zu befrieden ist. Und es sind ja auch viel zu viele Widersprüche, ne? Also wenn ich sage, gegen Antisemitismus und sowas alles richtig, aber dann muss man jetzt mal benennen oder dann müssten sie jetzt in Hamburg dann auf der Straße auch mal sagen und bitte, liebe Leute, die ihr mit solchen Plakaten steht und Tod Israel und sowas, das geht eben einfach geht nicht. Ne? Das geht dann auch nicht. Aber ihr seid gemeint. Ne?
Ja. Und da muss ich sagen, ist eben leider auch häufig so eine Doppelmoral. Also fällt mir auch immer wieder auf. Und so eine, was mich auch ärgert, weil ich sage, Leute, das ist doch so offensichtlich Doppelmoral, die ihr jetzt hier verbreitet. Also von allen möglichen Seiten, von der Politik auch. Und ne, was, tja, wenn wir das machen, ist es völlig okay. Aber wehe, das kommt von anderen Leuten. Also
es ist sehr
schwierige
emotional,
Nummer.
Aber sehr aufgeheizt und viel über Gefühl auch. Ne? Gar nicht über Fakten oft, sondern sehr viel das Gefühl spielt eine Rolle in unserer Zeit. Gefühle reichen aus zu canceln, jemanden zu beschimpfen, ohne, also wenn Fragen gestellt werden, mal nach Fakten, die Antworten sind manchmal sehr dünn. Es ist immer nur das Gefühl, ich habe das Gefühl, das ist so. Ja. Na, und das ist etwas, was gestreut wird, auch ein bisschen sehr was Emotionales.
Ich mag, wie gesagt, den Satz sagen, was ist, aber gerade eben bei den Tabuthemen, in Anführungsstrichen, den Aufregerthemen der letzten Jahre, sei es die Corona-Krise, Migrationspolitik, Flüchtlingspolitik oder eben jetzt auch der Nahostkonflikt, da merkt man, es ist eben nicht wirklich bei allen Dingen auch zu sagen, was ist, weil man ist dann sofort in so einer Ecke, wenn man nicht irgendwie einen ganz klaren Linken oder Linksgrünen das alles toll findet, dann ist man automatisch gleich Nazi.
Und die
also
Menschen
ist jetzt
sind
überspitzt gesagt.
Ja, aber
ne?
Die Menschen sind noch erschöpft. Wir haben ja echt was durch mit Corona und mit, also das ist ja nicht mal so.
Das hört ja gar nicht
ein
auf.
Ding nach dem anderen. Die Menschen sind auch kaputt irgendwie. Ja? Man merkt das selber auch. Man ist erschöpft dieser ganzen Krisen und wovor man Angst haben soll und wovor man sich fürchtet, vor Atomstrom und vorm Klima und dann kommt das und Angst und Putin Angst und Trump Angst und das ist schon, dann haben Menschen Angst, dass sie keine Wohnung finden oder wie man einen Arzt findet zum Beispiel. Also wenn man jetzt umzieht, wie ich zum Beispiel, dann möchte man einen neuen Arzt haben. Brauchst du einen Orthopäden, brauchst du einen Hausarzt, einen Augenarzt? Nein, tut uns leid, wir nehmen keinen neuen Patienten. Ja. Ich mal denke, ja sag mal, das gibt's doch gar nicht. Das ist schon...
Was würdest du sagen? Du hast ja nun viele Jahrzehnte schon auch durch deinen Job die Politik sehr scharfzüngig und auch scharfsinnig beobachtet. Wo sind wir denn falsch abgebogen, dass sich das so zugespitzt hat? Dass eben auch, finde ich, auch der Begriff rechts immer mehr so ein bisschen aus dem Ruder läuft. Dass man eben Dinge, die noch vor 30 Jahren bei der CDU ständig kommuniziert wurden, ist heute rechtsradikal. Das ist AfD-Jargon und geht gar nicht. Das ist, finde ich, total aus dem Ruder gelaufen. Und kannst du dir das erklären, wann ging das los? Weil das ist ja nicht von heute auf morgen so gekommen. Das hat sich ja über die Jahre entwickelt.
Also ganz, glaube ich, ein großer Einschnitt war für die Menschen 2015. Zu sagen, hier sind ganz viele Menschen und jetzt habt euch mal alle lieb. Und die Menschen, die gesagt haben, es hat aber auch Probleme. Einfach nur so, wie sollen die, wo sollen mit die vielen Menschen wohnen? Wie sollen sich integrieren? Was macht die Religion? Was ist das an anderes Frauenbild? Das sind fast alles Männer in Saft und Kraft. Also das muss man ja auch sehen. Die finden vielleicht
Energie,
nicht immer Frauen.
Nein, klar,
das ist ja auch schwer für die und so. Also alles das, das waren dann die besorgten Bürger mit diffusen Ängsten. Und ich glaube, das war ein richtiger Einschnitt. gelandet. Weil die Leute gesagt haben, hier sind wir doch nicht ernst genommen.
Also, nee, eben, das,
hier bin ich ja noch nicht mal Nazi, ich stelle nur Fragen. Ja, da wurden die Menschen, glaube ich, das erste Mal so vor den Kopf gehauen. Und dann war es Dunkeldeutschland und dann ging das Ganze los. Und dann passiert ganz viel. Das kann man schwer kitten. Ja.
Ich weiß auch, dass ich jetzt mit diesem Gespräch, das ich mit dir führe, natürlich werden auch Zuschauerinnen und Zuschauer sagen, was ist das jetzt hier? Wir sind ja, das geht ja gar nicht. Wir sind ja gar nicht jetzt so auf dem Narrativ, aber.
Vielleicht sind wir linker als manche Linken sind.
Also ich kann nur sagen, wie gesagt, ich bin 15 Jahre SPD-Mitglied und ich habe auch, werde auch die AfD nicht wählen. Das kann ich auch gerne nochmal an die Kamera sagen, weil das wird einem ja mal schnell dann gleich so unterstellt. Ja. Bin ich überhaupt nicht, aber ich bin eben auch ein Freund von dem Sagen, was ist. Und es gab mal einen ganz schönen Satz, leider auch von einer konservativen Politikerin, nicht Politikerin, von einer Journalistin. Ich glaube, von der Welt. Die hat gesagt, gesellschaftspolitisch befinden wir uns mittlerweile in einer Position, in der das Aussprechen von Wahrheiten gefährlich sein kann und die Lüge in Form von verorteten Wunschdenken an vielen Stellen die Wahrheit ersetzt hat. Hm. Würdest du sagen, nee, das ist hier zu überspitzt oder ist nee, da schon
die Wahrheit schon. Dran? Ja, das trifft es schon.
Ja, aber das ist ja, eigentlich kann man ja dann ja nur so frustriert seufzen und sagen, wie können wir das wieder ändern? Hm. Dann wirst du Politikerin werden.
Dann würde ich Politikerin werden. Es ist, wahrscheinlich muss eine kollektive Krise entstehen, die alle trifft. Dass man dann sagt, wir haben nicht mehr Zeit, darüber zu reden, ob man jetzt das Gender-Sternchen malt oder das und das. Das sind alles, das kann man alles machen, wenn es einem so gut geht und man hat nichts mehr zu tun, finde ich. Ich sag mal, so bildlich, wir machen das und hinten rennt.
Brennt die Hütte.
Brennt
ne?
die Hütte.
Und wir gießen die Orchideen. Gibt's auch so ein schönes Bild. Ne? Ja. Wir bewässern die Orchideen, werden die Hütte eigentlich schon gerennt.
Und wahrscheinlich, wenn alle kollektiv, wenn es allen schlecht, so schlecht geht, dass es sie wie alle zusammen auf die Straße, vielleicht ist dann ein Moment wieder, wo sich das befriedet und verbindet. Also ein bisschen dieser Gedanke, wie die Wende in der DDR war. Ich habe auch gedacht, wenn man sich beschwert hat in der DDR, dann hat keiner mitgemacht, weil alle standen vorm Laden und haben geseufzt und irgendwie dann weggeguckt, weil sie nicht wussten, wenn ich jetzt was sage, dann ist die vielleicht bei der Stasi oder dann. Also jeder hat geschwiegen und hat das mit sich ausgemacht. Oder dann zu Hause, wenn die Tür zu war. Und als dann 89, der 9. Oktober war in Leipzig, da dachte ich, wo kommen die alle her? Wo kommen 100.000? Die denken ja alle so wie du. Wo waren die denn bisher? Ja. Und vielleicht, wenn, aber da, es geht vielen noch zu gut oder wirtschaftlich. Erst wenn das so runterreißt, dass alle sagen, es geht nicht mehr, dann findet man vielleicht zusammen. Traurig.
Es ist traurig, aber was mich auch so umtreibt, ist, du hast es ja gesagt, dass eben viele Dinge auch sofort aus dem Ruder laufen, sobald man sich zu den brisanten Themen kritisch äußert und eben nicht in diesem Narrativ sich befindet, dann kann es sehr schnell auch böse werden. Dann ist man ganz schnell in der Ecke, Schwurbler, Leugner, rechtsradikal, AfD. Das trägt ja zur Spaltung der Gesellschaft bei, eben auch leider nicht nur auf professioneller Ebene, sondern eben auch im Freundeskreis, in der Familie. Das macht mir Angst. Wie ist das bei dir? Das finde ich, ist
ich
ja
finde,
eine ganz
Corona
schlimme
war eine Zeit, da hat es, da sage ich mal, bei Corona hat man ganz genau, wenn ich mich mal als Beobachterin rausnehmen würde, da hat man gesehen, wie Menschen unter einer politischen Belastungssituation reagieren. Da hat man ganz klar gesehen, ist das mit Verständnis, mit Abwägen, mit ich weiß auch nicht, oder ist das mit wer nicht geimpft ist oder wer 3G oder wer, ne, ihr bleibt eben draußen, so Sätze sind gefallen, ne? Oder Impfpflicht oder wo ich da, das waren Töne teilweise, da sind Sachen passiert. Das hat gezeigt, wie wir ticken und wie schnell Menschen auch umfallen.
Ja, hat mir auch,
erpresst
hat mich
werden,
traurig gemacht.
Also erpresst mich, werden auch.
Ja,
ne? Und das deshalb machen. Und also das war eigentlich eine große Belastungszeit für die Menschen. Und das zu beobachten hat gezeigt, egal welches Thema wir auch jetzt nehmen, da hat man genau gesehen, wie es läuft, wie Staat funktioniert, wie Menschen reagieren, was sie aushalten müssen, wie das entzweit, wie das überwacht wird, welche Tonalität da angeschlagen wird. Boah, das war...
Ja, also ich fand auch die Corona-Zeit war lehrsam, leider nicht heilsam, weil ich finde nicht, dass wir viel daraus gelernt haben. Es tun sich ja ähnliche Dinge jetzt wieder auf und das macht mir auch wirklich große Sorgen. Aber nochmal, ich glaube, das Schöne ist, du kannst eben auch in deiner Kabarettfunktion da so ein bisschen das, so ein Katalysator finden. Ne? Du kannst, weil du
drüber
sprichst.
Lachen
und,
wir mal drüber.
Ja, also man will ja gerne auch drüber lachen und das finde ich eben auch, deswegen finde ich das ja eben auch bei deinem Säuger-TV so gut, weil du eben dieses Amüsante und irgendwie du überspitzt es, aber eigentlich möchte man heulen, aber es bringt es trotzdem mit Pointen und Witz
vielleicht
drüber,
was hängen, ne? Also
absolut,
wenn Zuschauer nach Hause gehen, dass sie nochmal drüber sprechen. Ja. Vielleicht auch sagen, das sehe ich aber nicht so wie sie. Aber das andere, das war ja, oder? Also, dass man sich da austauscht, das ist, oder bei dieser Vorstellung vor ein paar Tagen, als der dazwischen gerufen hat, sagte mir die Veranstaltung, also so eine lebhafte Diskussion in der Pause hatten wir ja noch nie oder ewig nicht. Oder, und
aber
das ist doch
das
toll.
Das macht ja Hoffnung.
Oder?
Macht Hoffnung.
Ja.
Aber Vogue, habe ich ja auch schon, habe ich da schon drüber gesprochen? Oh. Ich glaube nicht, aber Vogue ist ja auch eine Entwicklung, die zunehmend radikaler wurde. Und da bin ich immer sehr ambivalent, weil ich das in Anfängen wirklich gut und wichtig fand. Es war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber das Panel ist mir jetzt viel zu extrem ausgeschlagen. Und das ist für mich auch der Tod der Kunst, der Comedy, des Kabaretts. Wie siehst du das? Ist das schwer für dich? Weil ich glaube, auch für dich wird es ja zunehmend aufgrund dieses Narrativs schwierig. Du sagst ja, du kriegst manchmal Anfeindungen, weil du eben nicht mehr sagen kannst, was Sache ist. Dann heißt es gleich, die Säuger, die ist ja eine Schlimme. Die ist ja eine,
Aber irgendwann nutzt sich das so ab, dass es einen nicht mehr trifft. Wenn du jetzt sagst, ich bin rechtsradikal, ich weiß ja, dass ich rechtsradikal bin. Es ist so dumm, so blöd irgendwie. Ne? Aber wir entwickeln uns da so zurück. Also zum Beispiel, dass Hautfarbe, Geschlecht, sexuelle Orientierung plötzlich so eine Rolle wieder spielt bei Besetzung von Filmen, das muss abgebildet werden und das. Wir waren viel weiter, weil das ist ja das Schöne, dass es keinen mehr so interessiert hat, ob der Politiker homosexuell ist oder ob da meine schwarze Sportler, schwarze Sänger, schwarze Fußballspieler, hat das doch keinen gestört. Also ein paar Rechtsradio, die es immer gibt in jedem Land, die lasse ich jetzt mal vor. Idioten gibt es immer. Ja. Aber so die Masse war doch viel weiter. Und jetzt mit einmal spielt es so eine Rolle. Nee, das muss aber, den nächsten Kleinkunstpreis müsste aber jemand kriegen. Also nicht wieder eine Weiße oder ein Weißer, sondern eigentlich mal so mit Zuwanderung und so. Da will man natürlich gut auch natürlich die mit bedenken. Sie dürfen ja nicht unter Rost fallen, das ist sicher. Soll auch die Gesellschaft abgebildet sein auf Fotos oder so, dass wir jetzt eben eine buntere Gesellschaft haben als nur auf weiße Gesichter. Ohne Frage. Aber das wird so übertrieben. Auch das wird so, warum, wenn die Leistung nicht so gut ist, dann kann ich doch nicht den Preis jemandem geben, bloß weil er diese Hautfarbe hat oder ein Merkmal
hat. Weil man
eben
eine Quote erfüllen
möchte. Ja, und das finde ich ist gruselig. Da waren wir viel weiter, viel weiter. Und auch in der DDR war die Frau natürlich ökonomisch unabhängig, sagen wir so, hatten alle Arbeit vom Mann nicht so abhängig, waren sehr selbstbewusst und wir haben kein Sternchen gesucht oder gebraucht, also überhaupt nicht. Selbst meine Großmutter, die ist 104 geworden, die hat den Laden geschmissen, die war ganz klar, also die würde sich totlachen, was wir da heute brauchen oder machen, das ist...
Darf denn Kabarett in deinen Augen heute immer noch alles oder ist es schon manchmal so, dass du auch im Inneren denkst, das kann ich jetzt nicht bringen, weil da schieße ich vielleicht dann doch übers Ziel hinaus, weil ich weiß, es gibt so viel Sensibilitäten und so viel Empfindlichkeiten, das kann mir richtig um die Ohren fliegen. Ist da manchmal eine Schere im Kopf schon bei dir?
Ja,
oder?
Beim Schreiben ist die schon, lass das Thema mal lieber weg. Also eigentlich müsste Kabarett über alles reden können. Es ist ein geschmackliches Fingerspitzengefühl, auch ein sehr sensibles Thema, so anzugehen, dass keiner unangenehm betroffen oder betreten dabei ist. Ne? Das ist möglich. Aber wenn ich sage, ich muss jetzt nicht im Fernsehen eine Nummer zu dem Thema oder dem Thema, was jetzt gerade so hochgekocht wird, wo ich weiß,
so
da kriegst du wieder ein Riesending. Man lässt es dann eigentlich genau falsch.
Ist aber auch, glaube ich, eine Blüte unserer Social-Media-Zeit. Alle sind ja immer gierig auf irgendwelche Klickgeschichten, dass dann irgendeine Kabarettistin, ein Star, ein Politiker irgendwas gesagt hat. Und dann gibt's erstmal zwei Tage einen riesen Shitstorm und dann ist es auch schnell wieder vergessen. Aber man ist immer, glaube ich, muss es so sagen, geil auf Erregung, ne? Und auf irgendwelche Reizthemen und da suchen alle nach.
Ja, so ist das. Ganz genau so ist es. Aber es ist eben möglich, dass man, wie gesagt, es gibt ja dass Menschen, die ganz unterschiedlicher Meinung sind, trotzdem zusammen. Ich habe auch einen Kabarettkollegen, der ist politisch völlig anders denkt als ich. Er sagt auch, was du machst, ist großartig. Aber die Inhalte gefallen mir nicht so. Und mir geht's bei ihm auch so. Aber er lädt mich in die Sendung ein und es funktioniert. Und das ist ja eigentlich dann ein Vorbild oder ein Zeichen, das müsste viel mehr gezeigt werden.
Ja,
auch in den Medien. Ja. Guck mal trotzdem, ne? Auch wenn wir völlig anderer Meinung sind, wir können trotzdem jetzt streiten und reden.
Ich bin auch ein großer Freund von Bunt und Vielfalt, aber das muss dann auch überall sein, eben auch im Kabarett. Und auch das Thema Bunt ist halt nicht immer alles, ist eben manchmal auch dann grau oder eben auch mal was schlecht und auch nochmal sagen, was ist und das.
Aber da haben wir uns die Stanzen angewöhnt, Wasser auf die Mühlen,
ja,
die falschen Vorschubleisen.
Genau.
Das entschuldigt immer alles, es ist Quark eigentlich, das ist...
Du hast es ein bisschen angedeutet. Hast du mit dem Thema Cancel Culture schon mal so ein bisschen Berührung bekommen, weil es eben heißt, also Simone Solger, die ist mir zu krawallig, die ist uns zu krawallig, da müssen wir aufpassen, da können wir irgendwie, das fliegt uns um die Ohren oder ist das toi 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 noch nicht?
Das wird mir
Fall?
Ja keiner sagen. Ach so, es gibt sicherlich Veranstalter, die mich nicht mehr einladen oder buchen vielleicht, weil, bloß nicht, dann springen Abonnenten ab, dann habe ich Stress mit den Zuschauern oder es kann sein, aber ich habe auch ganz viel Veranstalter, die sogar selber Migrationshintergrund haben oder die sogar bei den Grünen sind, die mich mit Herzenslust buchen und sagen es toll. Das ist, ja, du hast da ein bisschen an, aber es ist super und es finde ich, gefällt mir, was du machst. Das ist großartig.
Muss ich schlucken, weil ich nochmal, Kabarett ist doch eigentlich, da muss doch alles erlaubt sein. Und dass dann in dieser Szene auch dann Leute sagen, nö, das passt mir nicht. Das ist nicht Kabarett, wie es mir gefällt. Aber
ja, weil ich glaube, da ist immer so, man kann ja sagen, das finde ich jetzt nicht. Das sieht sie anders, denke ich anders und es ist gut. Aber dass diese Aktion passiert, da schreibe ich hin, da beschwere ich mich, die zink ich an. Da ist ja so ein Vernichtungswille dahinter und das kann ich kaum nachvollziehen.
Ja, eben Cancel Culture. Ne? Das heißt, eben, die muss man irgendwie so an Karten fahren, dass ja, oder sie dann auch den Job am besten gar nicht mehr, nicht mehr gebucht wird. Gab es ja auch schon, in der Corona-Zeit wurden ja auch dann Leute schon angefahren, die mal gewagt haben, sich etwas kritisch zu äußern, ne? Gerade bei Schauspielern. Ja. Schwierige Nummer. Für mich grenzt es an Ironie, dass in Deutschland jeder, der auch nur eine Haare schneiden muss, dass der eine Ausbildung braucht. Wie siehst du es? Ich weiß, es ist nicht angesehen, auf Politiker einzuschlagen, aber es ist Fakt, es gibt natürlich auch in der Ampel ausgebildete Menschen, die haben ein Studium, die sind nicht da so reingerutscht, aber es gibt eben auch viele Parteisoldaten. Wärst du ein Freund, dass man da vielleicht mal eine Reform durchsetzen könnte, dass Menschen auch das lernen müssen oder irgendwie auch eine ansatzweise Ahnung haben von dem, was wenn also, sie dann im Amt dann betreten, also diese ganzen Themen. Also ein Wirtschaftsminister müsste ja schon ein bisschen was von Wirtschaft verstehen.
Ja, also das ganz wichtig, oder dass sie zumindest auch sich nicht so von den Menschen dadurch entfernen, von den Bürgern, indem sie selbst im Arbeitsprozess waren, selbst Verantwortung hatten oder selbst wissen, so läuft das dann. Das wäre schon, weil die haben sich ja wahnsinnig entfernt, viele.
Ja, sie leben in der, ich sage immer Raumschiff Berlin, oder eben diese Politblase, dass sie, wobei da würden viele protestieren, weil ich habe auch durch meinen Partner sehr viel Schnittmengen so im Politzirkus gehabt, also der ist in der SPD sehr engagiert gewesen, ist auch immer noch Mitglied und da kriegt man das ja auch mit, was da so mit Distriktversammlung und da muss man sich da erstmal so ein bisschen hochdienen und dann ist man irgendwann landet man dann doch in Berlin, ne, und das ist ja auch eine Karriere, die da hinlegen, aber das ist dann auch so. Also, nennen Sie mal Parteisoldaten, das ist ein böses Wort, gerade in der heutigen Zeit, wo wir so viele Konflikte haben, aber das ist schwierig, wenn dann wirklich nur dieser Politzirkus, die bewegen sich nur noch in dieser Blase und gar nicht, sehen nichts mehr, was passiert.
Also es wäre, ich würde sagen, wenn jemand nicht das studiert hat oder nicht da gearbeitet hat und ist trotzdem bürgernah, dann würde ich jetzt nicht sagen, was hat er denn studiert und gelernt und sowas, aber eigentlich, es geht gar nicht anders, ne? Also eigentlich, an der Schauspielschule damals, wie ich sagte, als ich Buchhändler war, war den Dozenten sogar lieber, man hat die Ausbildung als Abitur, weil da waren wir schon mal in der Praxis drin, ne? Wenn mit Menschen umgehen, dann kannst du auch besser spielen und sowas. Und da ist wirklich was dran, also.
Aber ich glaube, Hoffnung haben wir da beide nicht, weil da müsste ja auch der Wille im Politbusiness sein, dass man da tatsächlich, es wäre ganz einfach, das so festzulegen. Wir können ja für alles Gesetze machen, warum nicht dafür?
Ich glaube, die entfernen sich so und so. Erich Honecker war ja Dachdecker und der hat sich ja auch von der Masse sehr entfernt. Also vielleicht ist es nicht nur der Beruf, sondern auch irgendeine Art von.
Ich möchte nicht zu redundant werden, weil nochmal, es kommt noch eine Passage, wo ich wieder mehr über dich persönlich dich noch was befrage. Aber hast du doch vielleicht noch einen Hauch Hoffnung, dass jetzt die Ampel mitbekommt, dass es eben brodelt? Ich meine jetzt durch diese Massenproteste gegen Rechtsradikalismus, was ich per se ja finden wir beide gute, glaube ich, brauchen wir nichts gegen sagen. Aber ich frage mich, was muss passieren, dass eben auch Hunderttausende mal gegen die Ampel auf die Straße gehen und sagen, das ist nicht unsere Politik und also macht das anders. Das ist natürlich jetzt ein Geschenk für die Ampel, weil das wird schön jetzt abgelenkt, ne, und alle hauen ja auf die AfD ein.
Es braucht eine Organisation,
das,
die das sowas mit die Bauern mit den Trickern oder so. Oder Verbände braucht es. Das ist ja, die Verbände können ja jetzt auch so viele mobilisieren für die Demos gegen rechts und das fehlt ja. Also das war in der DDR zur Wendezeit ja auch das neue Forum oder so. Man braucht jemanden, der das in die Hand nimmt und leitet und pusht und organisiert.
Ja, klar.
So wie dies die Bauern gemacht haben. Dann waren es ja sehr viele, ne? Also das, glaube ich, ist nötig, oder? Kollektiv geht's allen plötzlich so deutlich schlecht und man merkt, Leistungsträger verabschieden sich immer mehr, Firmen wandern ab, es rockt alles mehr runter, du hast keine Wohnung mehr, die Schüler können in der Schule nichts mehr, weil die Lehrer fehlen und es fehlen Ärzte. Und dann, wenn die Not so groß ist, dass dann die Leute vielleicht mit jemandem, der das ansticht und ein bisschen organisiert und leitet, dass sie dann auf die Straße gehen und vielleicht kommen dann wieder alle ein bisschen nochmal zusammen. Was anders weiß, kann ich mir nicht vorstellen, weiß es nicht. Also mit der Ampel müssen wir jetzt wahrscheinlich noch 2 Jahre so. Die Wahlen werden viel verändern jetzt, ne? Also in Ostdeutschland
aber
und die Europawahl.
Es wird ja nichts verändern. Und nochmal, ich werde die AfD im Leben nicht wählen, aber dass sie im Osten jetzt sehr gut abschneiden werden, ist, glaube ich, trotz jetzt der Massenproteste, vielleicht verlieren sie 1-2 Prozentpunkte, aber das wird ja schon spannend, weil ich bin gespannt, ob jetzt CDU dann auch mit den Linken und alle gehen zusammen, Brandmauer gegen die AfD, aber das wird so kommen, weil ne, sie können sich ja nicht jetzt auf einmal selbst ad absurdum führen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Zeit, durch die wir jetzt gehen.
Ich glaube, die Leute haben Angst, bloß nicht weiter so. Bloß nicht so weiter. Oder wieder schwarz-grün heißt das, dann geht das wieder so weiter. Ne? Das ist, die wollen so nicht mehr. Und ja, die Europawahl wird viel Zeit, ist ganz Europa. Und dann kommt ja noch eine Erdogan-Partei, die man hier
das
ankreuzen
Wahnsinn,
kann.
Viel, ja. Und dann noch das Bündnis Sahra Wagenknecht und dann die Werteunion. Ja. Das ist ja, das, irgendwann haben wir Verhältnisse wie in Italien. Also, wo ich immer dachte, oh Gott, wie viele Parteien haben die denn da und Bündnisse aus 6 Parteien und so. Das kommt noch auf uns zu.
Die Wahl mit Donald Trump wird auch was verändern in der Welt. Also, ja, auf uns kommt was zu. Ja.
Final noch, was ich auch sehr interessant fand. Das erste ist immer, hieß ja Demos gegen rechts. Wo ich sage, nee, Moment mal, finde den Fehler. Es muss ja heißen, Demos gegen Rechtsradikalismus oder Rechtsextreme.
Aber das ist ja alles eins heute.
Bei rechts ist
und
ja heute bäh, ne? Und das finde ich eben auch ganz schwierig. Ja. Und dann bin ich auch gern ein alter weißer Mann. Klar, ich habe meine Platte hat einen Sprung, aber ich war ganz lange SPD. Aber ich muss sagen, ich bin in vielen Themen konservativer geworden. Und jetzt denke ich so, hä, bin ich jetzt rechts bäh? Und deswegen müssen jetzt Leute auch gegen mich demonstrieren. Sie haben es jetzt geändert. Jetzt am Sonntag hieß es schon, die Demo gegen Rechtsradikalismus. Und das
ist auch wunderbar. Und das ist
aber
was
rechts,
ganz anderes.
Dachte,
ja, weil das heißt dann, eigentlich ist es dann eine Demo für links. Und das ist ja...
Ja, gut, das passt ja auch dann letztendlich. Ne, das. Aber Themenwechsel. Doch, eine Frage habe ich noch. Was kannst du denn noch, also kann man überhaupt noch was bauchschmerzenfrei wählen? Ich wüsste nicht, wen ich wählen sollte. Ich habe die FDP gewählt letztes Mal und ich wüsste es nicht. Kannst du sagen, ich will nicht dein Wahlgeheimnis entlocken, aber macht dir das Bauchschmerzen?
Ja,
was kann man
und das
noch
geht
wählen?
Allen Menschen so, dass sie da stehen und sagen, was denn jetzt? Also überall kann man sagen, die CDU, ja, ist dieser Wechsel, den Herr Merz jetzt verspricht, ist doch mit den, geht doch nicht. Ne? Dann ist es Maaßen, Werteunion. Der wird von der CDU einsammeln und vielleicht mit der AfD zusammengehen. Frau Wagenknecht, was will sie denn? Ja, klar, aber das ist auch manchmal ein bisschen dünne, finde ich so.
Ja,
so,
ist so ein bisschen,
das ist die Linkspartei, das ist ja erledigt, glaube ich. Das kann man vergessen. Die FDP genauso, das wird unter 5% sein. SPD geht auch bergab und das weiß ich jetzt auch nicht. Also es ist wirklich, es ist traurig. Ja.
Das Leben ist trotzdem schön. Was begeistert dich denn im Leben? Wo geht dein Herz auf? Du sagst, das ist richtig toll und dafür lohnt es sich zu leben.
Also es gibt viele Sachen, wo das Herz aufgeht, wo ich sehr gut entspannen kann. Seitdem ich den kleinen Hund habe und muss immer in den Wald gehen, weiß ich, wie schön Wald ist und wie gut mir der Wald tut.
Kann dieses, heilen, das ist so Energie. Ne?
Total, ja. Plötzlich sind solche Sorgen oder auch kleine private Sorgen, mit einmal kriegen sie eine andere Dimension im Wald. Das ist so. Sie kriegen eine neue Dimension.
Man wird auch geerdet, glaube ich, ne? Dass man, es wird sich immer so esoterisch an, aber man hat dann auch so die Elemente, man spürt das Rauschen des Windes und
macht mich sehr glücklich. Habe ich früher nie so sehr gewusst, wie schön und wie, also hat der Hund mich hingeführt eigentlich, wie gut mir der Wald tut. Und mir tut auch gut, abends zu sagen, ich habe heute frei und muss nicht mehr weg und kann mir jetzt einen Rotwein aufziehen. Macht mich dieser Gedanke total glücklich.
Und das
total
ist so wichtig, ne? Diese kleinen Oasen und Leuchttürme im
natürlich,
Leben.
Natürlich, wenn man was Schönes vorhat, ne? Tolle Treffen oder ein Urlaub oder ein tolles Fest oder sowas. Das sind, also ich glaube, Feste muss man auch, markante Dinge muss man auch feiern, weil das sind so Haltepunkte im Jahr. Und das finde ich schön. Auch wir machen nichts. Ist, weiß ich nicht, ob das immer so gut ist. Also große Sachen soll man ruhig auch feiern, weil auch das tut gut. Das sind Haltepunkte im Jahr, im Leben, an die man gerne denkt. Irgendwann kommen sie zur Beerdigung alle. Und das will man ja nicht. Dann sieht man es ja nicht mehr. Also das ist, glaube ich, wichtig.
Ganz wichtig.
Kann mich sehr glücklich machen. Oder also diese Vorfreude auf einen schönen Urlaub. Ich freue mich jetzt schon tierisch auf meinen Urlaub. Da hüpft mein Herz, auch mal hier rauszukommen und mal zu sagen, da habe ich kein Handy empfangen.
Hoffentlich in die Sonne, ne, wo es schön ist. Oder?
Ja, nach Südafrika.
Aha, toll.
Und einfach Eindrücke und alles. Ja.
Wann hast du oder / wann musstest du zuletzt eine folgenschwere Entscheidung in deinem Leben treffen? Manchmal gibt's ja so Wendepunkte, gibt's Dinge, die einen herausfordern, wo man sagt, ja, da muss ich jetzt arbeiten in mir, ich muss mit Freunden reden. Das ist eine Entscheidung, die nicht mal eben so gefällt wird. Hält dir da was ein, was
eine folgenschwere?
Oder eben, also ja, also muss ja jetzt gar nicht, es hört sich jetzt so dramatisch an, aber eine Entscheidung, die schon
also
einem was abbringt. Ne,
Ortswechsel, also Umzug zum Beispiel, den ich jetzt hinter mir habe, das war ein Einschnitt. Das ist nochmal neu anfangen, in einen Ort zu gehen, wo man keinen kennt. Wo das völlig unbekannt ist, ist natürlich ein Motor, ne? Man bleibt da wach und muss jetzt sich da neu zurechtfinden. Ich finde das ganz gut. Das war
hält auch jung, glaube ich, ne? Wenn man noch mal so ein bisschen auf Reset.
Ich gucke jetzt immer mit Versorgeraugen so, ach, da ist ein Schneider, ah, da ist das und so. Das hat was. Aber das war, sagen wir mal, die letzte große Entscheidung zu sagen, macht man das jetzt oder nicht? Gibt man was auf und fängt was Neues an oder nicht oder sowas? Beruflich frage ich mich das immer, wie lange machst du denn das noch? Wie geht denn das weiter? Was ist, wenn morgen dich keiner mehr will oder bucht oder gehst du dann jetzt schon in Rente oder machst du das noch so? Das schwelt so ein bisschen, ja.
Da muss man ja auch als Freelancer für arbeiten, das muss man ja auch betonen. Also ich bin Freiberufler, du bist Freiberuflerin. Viele haben ja immer so das im Kopf, naja, man verdient dann so viel und dann hat man schon die Millionen auf dem Konto, ne? Aber man muss ja ganz anders.
Gezeigt,
ne?
Wie das geht. Ja, und also eine große Sorge, also das sage ich jetzt nicht mal so, sondern wirklich eine Sorge ist das Alter. Also nicht persönlich die Alterung, sondern wie wird man als alter Mensch hier leben? Also wo, von wem gepflegt?
Ja.
Wie soll das alles gehen? Mit der Rente, mit vor allen Dingen der Pflege?
Also das darf Frage, ich gar nicht das, dran das denken. Das verdrängt man dann auch. Und das
ja, Gott sei Dank, weil man
eine,
wird ja sonst eine Wacke kriegen.
Das ist ein Riesenthema.
Das und ist, also dass man gut, dass man sagt, ach, ne, ich habe ja mal einbezahlt und toll, ja, Pflegeversicherung und dann wirst du in ein Pflegeheim gehen und dann hast du vielleicht, guckst du jetzt schon mal dann, dass du dann sagst, ach, ein tolles Zimmer da und so könnte ich mir mal vorstellen. Ist ja noch lange nicht so weit, aber ne, so.
Nein, klar.
Aber das, aber wenn ich die Zukunft, wenn ich daran denke, also, das ist mein Jahrgang jetzt so, dass die jetzt alle in Rente gehen. Und wir sind dann mal viele, die einen Platz brauchen.
Ja. Und es gibt ja jetzt schon diesen Pflegenotstand.
Also mir wird Himmel Angst bei diesem Gedanken, sage ich ganz ehrlich. Verdränge es, klar.
Also ich bin ein Freund von irgendwie so Wohngemeinschaften mit älteren Herrschaften, die sich dann zusammentun, auch finanziell und dann sich ne so ein paar Zivis oder Pfleger leisten. Das ist so eine fixe Idee, aber kostet natürlich auch Geld. Das wird ja nicht mal, da muss er ja erstmal das Geld haben, ne, um die Pfleger zu leisten.
Das sagen ganz viele,
leisten,
dass
aber,
sie das
aber
gerne
erstmal
möchten,
umsetzen.
Aber die, das kommt das sehr schwer umzusetzen. Kann auf dem Land machen, ne, ja, irgend so einen Hof dann haben.
Genau,
aber
in der Stadt sagen die Vogel, ne, was wollen wir denn mit den alten Herrschaften da? Wie wichtig ist es dir heute noch, was andere Menschen über dich denken? Ist das, manchmal kommt das noch hoch, weil ich habe rausgehört, du hast ja auch immer mal wieder auf Selbstzweifel gehabt, hast sie wahrscheinlich auch immer noch mal wieder, das ist ganz menschlich, aber ich glaube, das ist eine der tollen Sachen beim Älterwerden, man wird einfach, hat ein dickeres Fell, eigentlich ist es einem nicht mehr so wichtig.
Ja, viele Sachen, das ist wirklich was mit dem Alter zu tun, das einem egaler ist, ja. Dass man sagt, da ruht so viel Erfahrung in einem oder so viel auch Zuspruch oder dass man selbst sich bewiesen hat, wie es sein kann, dass man da ein bisschen drüber steht. Mhm. Und beruflich ist es dann so, dass ich sage, da ist mir, natürlich kriege ich die Streicheleinheiten jeden Tag von vielen Leuten. Das ist die Eitelkeit in unserem Beruf als Darsteller, aber das tut auch wirklich gut. Das ist, wenn Menschen kommen, hinterher mich ansprechen und sagen, es hat ihnen gefallen, denken sie, oh, jetzt eine Künstlerin da hingehen, die gehört das ja jeden Tag. Nein, es tut einfach gut. Ja. Und in so einer politisch aufgeheizten Zeit sowieso. Dann stärken die mir den Rücken, dass ich dann umgehen kann, wenn einer eben so einen blöden Brief schreibt oder was dazwischen brüllt oder so. Das tut gut.
Stichwort Social Media, schaust du denn manchmal auch dann unter aktuelle Folgen bei Solger TV?
Ja,
auch das interessiert
das
mich auch, weil ich glaube, da sind ja viele positive, aber gibt es ja auch immer mal auch dann Leute, die da raufhauen und sagen, das bist du für eine schreckliche
auch,
Hetzerin.
Aber so wenig, und, so ja, wenig. Also ich lösche das dann auch nicht, außer wenn jetzt jemand da so Werbung schaltet, zur Wahlempfehlung für andere Parteien oder irgendwas.
Das
ist meine Plattform nicht geeignet dafür. Aber sonst ist es gerne auch, manche schreiben mir dann auch persönlich noch eine Mail oder sowas. Toll, sich noch hinzusetzen und dann was zu schreiben.
Ja,
füreinander.
Ich find's auch. Aber das ist interessant, das merke ich ja auch, weil ich auch jetzt häufiger mal bei YouTube stattfinde. Man ist ja da doch ein Mimöschen. Man muss erstmal damit umgehen, dass es eben auch Leute gibt, die einen richtig blöd finden. Ja. Also das, ne, das gibt auch was meinst du, was ich teilweise dafür Kommentare und er ist ja schrecklich und wie der das macht und geht gar nicht. Natürlich kriegt man auch Tolles, aber man muss auch mit dem Gegenwind. Und das finde ich aber auch wichtig, weil everybody's darling will ja auch keiner
sein. Nein, man muss sich mal entscheiden. Weil wenn man es allen recht machen will, dann ist man irgendwo so wuschtig dazwischen, ist ja völlig blöd.
Authentisch,
ne?
Obwohl das Wort ist ja auch so überstrapaziert.
Aber also das sind ja nach dem Bettchen Kommentare sind ja sehr, sehr viele, aber ich kriege ja oft auch persönliche dann per Mail geschickt. Auch nach der Veranstaltung, ganz oft, nach den Vorstellungen, nachts noch schreiben die mir. Und ganz besonders, wenn die ganz nett schreiben, ich schreibe dann auch zurück. Also die Zeit nehme ich mir noch, weil das finde ich toll, dass sich Menschen abends noch 0 Uhr
das
hinsetzen.
Das ist super, das größte Kompliment.
Und noch was schreiben.
Und vor allem, wenn was das Nettes ist, weil das merkt man ja auch, also der Impuls, wenn einem was ärgert und man krawallig drauf ist, dann schreibt man eher, als wenn einem was gut gefallen hat. Das fällt mir auf. Also
oder es reflektierte Kritik
auch,
ist, das ist ja auch in Ordnung.
Auch richtig,
aber wenn es nur Beschimpfung ist oder sowas, aber das ist eigentlich toll, toll, toll. Sehr wenig, weil die mich beschimpfen würden, die kommen schon gar nicht mehr. Man hat
die
ja heute
schon,
YouTube, man kann sich informieren, zu welchem Künstler man geht.
Ja.
Also bin ich abends wahrscheinlich auch mit meiner Blase zusammen.
Aber kannst du umschreiben, was dich antreibt? Also auch gerade so den Job, den du machst, weil ich glaube, es ist die Freude, es ist die Interaktion mit Publikum. Es ist ja wirklich auch eine künstlerische Leistung, die du da vollbringst. Allein das Programm auswendig zu lernen. Aber was treibt dich an? Möchtest du auch Menschen vielleicht ein bisschen positiv beeinflussen, ein bisschen da in deinen Möglichkeiten auch vielleicht Leute irgendwie inspirieren? Ist das
ist was Neues, was hinzugekommen ist. Muss ich nachkarten zu der Frage vorhin. Mhm. Früher war es immer wichtig, dass ich es lustig mache und dass sie mich mögen und dass es ein schöner Abend ist. Und jetzt kommt durch diese Lage der Situation noch dazu, ich möchte den Menschen wirklich das Gefühl geben, ihr seid nicht falsch. Mhm. Solange ihr nicht rechtsradikal und menschenverachtend oder ausländerfeindlich seid, ihr seid mit. Das ist ja sowieso klar. Aber wenn wir jetzt normal Kritik üben wollen.
Traurig, dass man das betonen muss, aber es ist ja heute wichtig.
Du bist nicht falsch. Wir sind da d'accord. Das kann man ruhig sagen. Und macht auch mal den Mund auf und schließt euch nicht zurück. Und da sage ich mal lieber nichts, dann ecke ich vielleicht an. Nein, den Mund aufmachen und eigentlich auch Partei ergreifen für jemanden, wenn jemand da auf dieser Schiene verletzt wird. Ne? Zu sagen, nee, das ist nicht in Ordnung jetzt, was da passiert.
Aber das sehe ich eben auch mit großer Sorge, dass sich immer mehr Menschen eben nicht trauen. Und da gibt's ja auch wieder einen riesen Shitstorm, wenn das heißt, ja, viele trauen sich nicht mehr, ihre Meinung kundzutun. Dann heißt es ja unerhört und wir leben doch in einer super Demokratie und man da kann doch alles sagen, was man will. Da kann ich nur sagen, nein, man kann alles sagen, was man will, solange es sich in dem allgemein anerkannten Narrativ bewegt. Und sobald man ausschert und mal eine kritische, andere, eine graue Meinung hat, ist man gleich, zack, bumm, ne? Rechte Ecke, Nazi. Und das finde ich ganz, ganz traurig. Mhm. Und es hat sich die letzten, also seit Corona ist es wirklich eskaliert, finde ich.
Aber das ist wahrscheinlich so beabsichtigt auch, weil normal ist das ja nicht eigentlich. Nee. Ne?
Wann hast du zum letzten Mal was zum allerersten Mal getan? Weil wir mit dem Älterwerden hat man ja viele schon gemacht. Und es gibt ja, wenn man jung ist, hat man ja ganz viele neue Dinge, die man erlebt, die man zum ersten Mal macht. Aber ich überlege mal, wann habe ich eigentlich zum letzten Mal was zum allerersten Mal getan? Kannst du das spontan beantworten?
Was habe ich zum allerersten, was habe ich gemacht?
So Beispiel, es gab einen Gast, der hat gesagt, ja, hat mit 55 das erste Mal Bungee-Jumping gemacht. Das ist nur so.
Ja, sowas wäre für mich. Gottes Willen, ich wäre am Ende. Ich wäre toll. Ich wäre jetzt stolz, wenn ich sage, ich habe das erste Mal Marmelade gekocht oder sowas. Aber solche extremen Sachen sind mit mir, glaube ich, nicht zu machen. Da habe ich viel zu viel.
Aber irgendwie, also die fällt jetzt spontan nichts ein, wo du sagst, das war irgendwie eine neue Erfahrung, habe ich noch nie gemacht. Oder ein Land zum ersten Mal bereist. Aber das ist interessant, weil du musst überlegen, es ist tatsächlich dann ja leider so, dass man, wenn man ein bisschen
Lebensweise hinter sich hat. An meiner Waschmaschine einen Kaltwaschgang habe ich das erste Mal benutzt. Ich glaube, ich wusste gar nicht, dass ich da so ein extra Programm habe, sowas. Also ganz schlichtes.
Noch ein paar große Fragen zum Abschluss, liebe Simone. Was ist, wenn du auf dein gelebtes Leben zurückblickst, für dich eine ganz wichtige Essenz, um zu sagen, ja, ich empfinde immer mal flüchtige Momente des Glücks, bin aber auch grundzufrieden. Ich habe eine Zufriedenheit im Leben. Das muss man ja so ein bisschen lernen. Man ist ja auch manchmal als Teenager, als junger Mensch kreuzunglücklich, ist mit nichts fein. Aber irgendwann kriegt man irgendwie das raus, dass man auch zufrieden ist. Was sind für dich da so die wichtigsten Dinge?
So ein Learning, glaube ich, dass man nicht alleine ist mit sich selbst, auch wenn man alleine ist. Und dass man mit sich ganz gut alleine können muss. Weil die wichtigsten Dinge im Leben, glaube ich, macht man alleine. Auch wenn man Partner hat oder Ehemann oder Frau oder alles. Das ist ganz schön, wenn die da sind. Aber richtig machen muss man sie ja alleine. Die wichtigen Dinge. Auch wenn man zusammen auf dem Berg sitzt und guckt in die Landschaft. Genießen und den schönen Blick für mich verarbeiten muss ich ja alleine. Ne? Und wenn man gut mit sich kann, wenn das gut stimmt, dann wenn es so eine Ausgewogenheit, so wenn man merkt, das fließt ganz ruhig und das ist immer alles so in der Waage. Also zum Beispiel beruflich muss ich ein halbes Jahr dir einen Clown geben und spielen und ich bin ein halbes Jahr wahnsinnig gern Hausfrau. Ich liebe das. Aber wenn eins jetzt mehr wäre, wäre das irgendwie nicht gut. Also dieses
in sich ruhen,
dieses auch zulassen und dieses erkennen und mit sich gut alleine können. Ich glaube, das ist ganz, ganz
wichtig. Das ist ganz wichtig und es können sehr viele Menschen nicht gut mit sich alleine sein. Die dröhnen sich immer zu mit Freunden und was ja auch was Schönes ist, es ist ja was Tolles, sich zu treffen, auszutauschen. Aber es ist interessant, wie viele Menschen dann auch wirklich merken, dass ihnen das wahnsinnig schwerfällt. Ne?
Und ich stelle fest, ich lebe nicht mein inneres Tempo. Mein inneres Tempo ist viel ruhiger, als ich eigentlich lebe. Und gerade ich bin jemand, der sehr aktiv und da und dann mache ich das. Völlig irre, so wirklich. Aber innerlich bin ich viel ruhiger und brauche viel mehr Zeit für alles. Ich kann Stunden sitzen und nur gucken Und irgendwas scheint ja im Hirn dann vorzugehen, hoffe ich mal, was ich aufarbeite oder bis ich satt bin von irgendwas. Das braucht sehr lange. Ich kann sehr lange auskosten oder. Und stelle fest, ich lebe ständig zu schnell.
Also umso wichtiger, sagst du ja, ist es auch dann diesen Ausgleich zu deinem doch stressigen und aufreibenden Tourneeleben on the road. Du bist jetzt gerade auf Tournee, da diesen Ruhepol zu haben.
Da freue ich mich wie blöd auf die freien Abenden oder so, wo ich sage, heute mal nichts, sondern einfach ist gut, dass die Stimme mal zur Ruhe kommt auch. Ne? Also die Muskeln und dass man einfach mal sagt, du lässt es jetzt.
Mit welchem Lebensmotto? Oder vielleicht hast du auch mehrere Lebensmottos. Bist du gut gefahren?
Trau keinem anderen, nur dir selbst. ein Lebensmotto.
Aber interessant, das ist ja ein erster Impuls gewesen. Also ist es schon so, dass du da manchmal auch denkst, Mensch, ne, also Vorsicht. Man liebt ja Menschen, aber ich bin manchmal auch ein Misanthrop, muss ich sagen. Das ist bei mir auch eine große Ambivalenz im Leben, dass man aufpassen muss. Ne?
Ja, und also auch, also was als Lebensrückblick ist, das klingt jetzt so und ich mit mir muss gut und bin auch sehr gut mit mir alleine, aber eins muss ich schon sagen, teilen ist schöner.
Also ja, total.
Im Leben, Dinge teilen, das ist einfach toll. Ob das mit einer Freundin ist, ob das mit dem Lebenspartner ist, wie auch immer. Eindrücke zu teilen und Geschichte zu teilen. Und ich habe jetzt Großgeburtstag gefeiert im letzten Jahr und dachte, das ist so, das sind auch Zeitzeugen meines Lebens. Wenn die mal nicht mehr sind, dann ist keiner da, der Zeuge meines Lebens ist, wie das so gewesen ist. Also es ist schön, man hat so liebe Zeitzeugen, die ein Leben lang begleiten auch.
Absolut. Jetzt muss ich aber noch eine klatschige Frage stellen. Du hast ja deinen Lebensgefährte, ich glaube Uwe heißt der, ne? Oder wie heißt
der? Das ist die Kunstfigur.
Das ist die Kunst, ich wollte sagen Udo.
Um Gottes Willen.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ja es gibt ja so Elena Ulich, die dann wirklich mit ihrem Mann auch was macht. Also es ist tatsächlich eine Kunstfigur. Und so, ne? Der würde sagen, Simone hier.
Ja, genau.
Okay, gut, dass sie das auch geklärt haben.
Ich könnte, weil das, wenn man das schon ausspricht und man hat dann wirklich real, das würde gar nicht gehen.
Welchen guten Rat würdest du der 18-jährigen Simone mit dem Wissen und der Lebenserfahrung, die du heute gesammelt hast, auf den Weg mitgeben?
Nicht nochmal in die Kultur und Schauspiele und so, lass es lieber. Mach was Ordentliches, weil das ist so fragil und das ist so, und das wird ja immer schlimmer, davon gut zu leben und das Glück, also musst du schon, ich würde es eher ersparen wollen. Ich würde sagen, guck dir einen anderen Beruf aus, also weil irgendwas, was man sich aufbauen kann, das ist zu fragil.
Ja. Dann ist ja eine Ambivalenz bei dir, ne, im Herzen, dass du einerseits ja doch das sieht man ja, dass du liebst das und du machst das mit großer Freude.
Ja, ich kann auch
aber
nichts anderes.
Es ist,
ne?
Jetzt musst du auch B sagen und C sagen, ne, jetzt kommt, aber würdest du schon sagen,
aber ich hätte zum Beispiel auch gerne einen Beruf mit Sprachen gehabt, ich wäre gerne Dolmetscherin geworden oder irgend sowas. Schauspiel ist ja so geschmacksabhängig, so, total, dass mich jemand bucht oder nicht und was reinkommt, ob das reicht. Und es ist nicht so, als hätte ich, sagen wir mal, als wäre ich Anwältin oder sowas oder Ärztin oder
nee, man
weiß
kann
nicht
jetzt irgendwie 100.000 mal eben so oft,
ne? Man ist so angewiesen. Also es ist schon, ich würde es meiner Tochter, meinem Sohn mit 18 jetzt nicht empfehlen, muss ich jetzt sagen.
Nichtsdestotrotz, du bist auf Tour mit dem Programm Ist doch wahr. Ich wünsche dir ganz viel Freude, trotz der manchmal Stolpersteine.
Doch, die gute Laune am Abend.
Ne, das ist ganze Jahr, ich glaube bis September, Oktober, du hast ganz viel Termine noch.
Also dieses Jahr ist durchgebucht,
ne? So,
und jetzt wird 25
läuft,
gebucht.
Ne? Insofern ganz viel Erfolg dir und Dankeschön, dass du da warst.
Danke, wie schön. Danke sehr.
Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast. Wir freuen uns, wenn du ihn weiterempfiehlst und auf Apple Podcast bewertest. Du hast Anregungen oder Vorschläge für zukünftige Gäste? Dann schreibe bitte an mail@alexander-nebe.com. Bis nächste Woche.